Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zur zweiten Veranstaltung unserer Reihe Civil Wars, Bürgerkriege im Rahmen von Linz 09 begrüßen. Mein Name ist Christian Klösch, ich bin Historiker und habe diese Reihe zusammen mit Sinishi Suzuki und Florian Menninger organisiert. Nachdem wir uns letzte Woche dem österreichischen Bürgerkrieg vom Februar 1934 gewidmet haben, wollen wir uns heute mit dem spanischen Bürgerkrieg beschäftigen und uns insbesondere der Frage widmen, wie die spanische Gesellschaft nach 1945 und im Speziellen nach dem Tod von Franco 1975 mit dem Erbe des Bürgerkriegs, der zwischen 1936 und 1939 stattgefunden hat, umgegangen ist. Der Bürgerkrieg vom Februar 1934 in Österreich und der spanische Bürgerkrieg haben mehr eigentlich miteinander zu tun, als Mann und Frau sozusagen am Anfang vermuten würde. Und auch die Zeitgeschichte Oberösterreichs ist mit jener Spaniens auf vielfältige Weise verknüpft. Zum einen durch die Geschichte der Interbrigadisten. Sie wissen, dass im spanischen Bürgerkrieg auf Seite der Republik ca. 35.000 Männer und Frauen aus der ganzen Welt gekämpft haben. Darunter waren auch ca. 1.400 Österreicher und Österreicherinnen. Wir haben versucht, beim Herfahren herauszufinden, wie viele aus Oberösterreich sozusagen im spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben. Mindestens 86. Es waren dies insbesondere Angehörige des ehemaligen Republikanischen Schutzbundes, die entweder nach dem Februar 34 geflüchtet sind oder die nach dem Ausbruch des spanischen Bürgerkrieges direkt 1936 nach Spanien gingen. Von den 1.400 sind 235 österreichische Interbrigadisten in Spanien gefallen. Zum anderen ist die Geschichte sozusagen Oberösterreichs mit der Geschichte Spaniens verbunden durch die Geschichte des KZ Mauthausen, in dem zwischen 1940 und 1945 insgesamt an die 7.200, andere Zahlen sprechen von 8.000 Spanier interniert worden waren. Das waren Spanier, die nach der Niederlage der Republik 1939 nach Frankreich geflüchtet sind, dort von der Okkupation durch Deutschland sozusagen überrascht worden sind und dann mit Einverständnis, glaube ich, von General Franco dann in den Konzentrationslagern des Deutschen Reiches dann interniert wurden. Mauthausen war sozusagen das Konzentrationslager, wo die meisten Spanienkämpfer interniert waren. Und von diesen 7.200 bis 8.000 haben nur rund 1.000 bis 1.500 überlebt. Mauthausen war das KZ für die Rotspanier, so sind sie so von der SS bezeichnet worden, und viele Angehörige und Überlebende der Ermordeten besuchen jedes Jahr die Gedenkstätte Mauthausen, und einer der prominentesten war der spanische Ministerpräsident Zapatero, der im Mai 2005 auch die Gedenkrede hielt. Ich darf Ihnen unsere Referenten vorstellen. Ich freue mich besonders, dass es uns gelungen ist, an dem heutigen Abend zwei sehr interessante Gäste nach Linz zu bekommen. Ich darf zunächst Herrn Santiago Macias herzlich begrüßen. Santiago Macias kommt aus Leon, das ist etwa 400 Kilometer nordöstlich von Madrid und liegt und eine Stadt von ca. 135.000 Einwohnern, so steht es in Wikipedia, hat. Er ist Schriftsteller und Journalist und er arbeitet als Kolumnist für die Zeitung La Crónica de León. Im Oktober 2000 war er federführend an der Exhumierung eines Massengrabes von Opfern der Franco-Diktatur beteiligt, in einer Stadt, die nicht weit von seinem Geburtsort entfernt war. Und diese Exhumierung war die erste ihrer Art seit langer Zeit und rief großes Aufsehen in Spanien hervor und führte direkt zur Gründung der Organisation, ich versuche es jetzt auf Spanisch, ich meine, ich kann leider kein Spanisch, aber ich probiere es, Asociación para la Recuperación de la Memoria Historia, auf Deutsch würde es heißen, der Vereinigung für die Wiederherstellung des historischen Gedächtnisses. Und Santiago Macias ist der Vizepräsident und Gründer, einer der Gründer dieser Vereinigung. Im Jahr 2003 hat er mit Emilio Silva Barrera ein Buch über die Aktivitäten der Assoziation verfasst. Und darüber und über die aktuelle Situation in Spanien, über den Erbe des Bürgerkrieges, darüber wird Herr Macias heute berichten. Ich möchte noch dazu sagen, dass Herr Macias auf Spanisch sprechen wird. Sein Statement wird von Philipp Mettauer, der neben ihm sitzt, ein Historiker, der gerade ein Buch über die anarchistische Bewegung in Spanien in den 1890er Jahren veröffentlicht hat, übersetzen. Ich darf auch Herrn Ricardo Rey begrüßen. Der Herrn Macias begleitet und der auch ein Aktivist der Vereinigung für die Wiederherstellung des historischen Gedächtnisses ist. Neben mir sitzt Sören Brinkmann. Er ist Historiker an der Universität Erlangen-Nürnberg mit dem Schwerpunkten Geschichte Spaniens und Lateinamerikas und insbesondere von jener von Brasilien im 19. und 20. Jahrhundert. Herr Brinkmann hat drei Publikationen zur Geschichte Spaniens in den letzten Jahren veröffentlicht. Der Stolz der Provinzen, Regionalbewusstsein und Nationalstaatsbau in Spanien des 19. Jahrhunderts. Die eine, die zweite ist Katalonien und der spanische Bürgerkrieg, Geschichte und Erinnerung, Berlin 2007. Und zuletzt das Buch Kampf der Erinnerungen, der spanische Bürgerkrieg in Politik und Gesellschaft, 1936 bis 2006, das er zusammen mit Professor Bernecker veröffentlicht hat und das bereits in der vierten Auflage seit 2006 erschienen ist und, wie ich höre, demnächst auf Spanisch erscheinen wird. Und ich kann dieses Buch nur empfehlen, weil es wirklich eine sehr gute sozusagen Überblick über die Geschichte Spaniens im 20. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist. Ich möchte kurz noch was zum Ablauf des heutigen Abends sagen. Die beiden Herren neben mir haben kurze Statements und Referate vorbereitet, die ungefähr 20 Minuten dauern wird und die sozusagen Ihnen einen Einblick in die Thematik geben wird. Und dann haben Sie die Möglichkeit, sozusagen Fragen an die Referenten zu stellen. Und ich darf jetzt Herrn Sören Brinkmann bitten, mit seinem Statement zu beginnen.
Gut, ja.
Danke.
Ja, herzlichen Dank, Herr Klösch, für die freundlichen Worte der Einführung. Mir ist sozusagen die Aufgabe übertragen worden, hier in 20 Minuten die Geschichte von 60 Jahren spanischer Zeitgeschichte darzustellen. Ich habe das mal durchgerechnet, das sind sozusagen für jedes Jahr 20 Sekunden. Da fühle ich mich etwas unter Druck gesetzt, deshalb habe ich mir überlegt, eine Ereigniskronologie, das wäre vielleicht der falsche Zugang zu der Thematik. Ich habe mir stattdessen überlegt, ich werde in meiner Präsentation versuchen, sozusagen zwei Momente innerhalb dieser 60 Jahre spanischer Zeitgeschichte etwas näher zu beleuchten, die auch dann gewissermaßen die heutige Problematik, die uns heute beschäftigt, genauer umreißt. Zum einen ist das eben dann der historische Ausgangspunkt, Spanien in den 30er Jahren. Diese Dekade umfasst gewissermaßen drei verschiedene Etappen. Zum einen die Geschichte der Zweiten Republik in Spanien, dann den Bürgerkrieg selber, der in diese Zeit fällt. Und dann im Wesentlichen auch die Beginne der Franco-Diktatur am Ende dieser Dekade. Dann werde ich versuchen, einen Sprung in das Spanien der 70er Jahre zu machen. Diese 70er Jahre sind natürlich dadurch markiert, durch den Tod von Diktator Francisco Franco und dann dem einsetzenden Übergang in die Demokratie gegen seit 1975 dann fortfolgende bis Ende der Dekade. Das sind also diese beiden Schwerpunkte, die ich sozusagen zeitlich chronologisch hier setzen möchte und anhand derer ich dann eben die heutige Problematik der Vergangenheitsaufarbeitung anreißen möchte. Ja, der Ausgangspunkt, Sie sehen es hier auf den Monitoren eingeblendet, ist der 14. April 1931. Das ist der Tag, an dem in Spanien die Zweite Republik, zum zweiten Mal eine Republik ausgerufen wurde. Diese Republik hat große Hoffnungen geweckt. Man sieht es auch etwas an der allegorischen Darstellung des schönen Mädchens, wie es damals genannt wurde, La Niña Bonita. Das ist also die Allegorie auf die Republik, mit der sich eben in dieser damaligen Zeit sehr viele Hoffnungen verbanden, insbesondere bei den unterprivilegierten Schichten, also in der Arbeiterschaft in Stadt und Land. Diese erste zweite Spanische Republik ist also eigentlich das erste massendemokratische Experiment in Spanien und kann aus vielerlei Hinsicht auch als Modernisierungsregime bezeichnet werden. Die Umstände, in die diese Republik hineingeboren wurden, allerdings sind vielfältig und nicht eben besonders günstig gewesen für einen großen Erfolg dieser Republik. Man kann auf der einen Seite sozusagen die äußeren Umstände und auf der anderen Seite die inneren Umstände hier unterscheiden. Und ich will kurz darauf eingehen. Zum einen fällt dieses Jahr 1931 natürlich in die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, die sich natürlich auch nach Spanien auswirken, vielleicht nicht ganz in demselben Maße, wie davon andere Länder betroffen gewesen sind. Aber auch in Spanien gibt es halt eine erhöhte Arbeitslosigkeit. Das andere ist, dass die spanische Entwicklung in gewisser Weise im Gegensatz zu dem allgemeineuropäischen Trend der politischen Entwicklung stand. Denn wie Sie vielleicht wissen, dass das Nachkriegseuropa, also mit dem Jahr 1918, wird ja vollkommen neu geordnet und überall entstehen demokratische, massendemokratische Experimente, die dann allerdings im Verlauf der 20er Jahre und besonders dann auch mit dem Beginn der 30er Jahre eigentlich eher kippen in Richtung Diktatur, in Richtung Autoritarismus, während Spanien gerade erst in dieser Zeit eigentlich beginnt, sein demokratisches Experiment zu starten. Das sind also sozusagen die konjunkturellen äußeren Umstände, in die diese Spanische Republik hineingeboren wird. Viel wichtiger sind natürlich die inneren strukturellen Probleme, mit denen Spanien in dieser Zeit zu kämpfen hatte. Die Monarchie hat sehr große Probleme und Schwierigkeiten struktureller Natur der Republik sozusagen vererbt. Ich will nur drei, die besonders wichtig sind, kurz nennen. Zum einen ist es auf jeden Fall die Agrarfrage. Land war agrarisch genutztes Land. Spanien war in dieser Zeit natürlich noch eine Agrargesellschaft im Wesentlichen mit ganz wenigen Modernisierungspolen an der Peripherie. Also im Wesentlichen ein von der Landwirtschaft geprägtes Land. Und das Land war also sehr, sehr ungleich verteilt, insbesondere in den Latifundienregionen, im Süden, in Andalusien, in der Extremadura, aber auch im Süden Kastiliens. Dort stand eben eine ganz, ganz große Zahl von Landlosen, ganz wenigen Gutsbesitzern gegenüber. Und es gab halt schon sehr lange eine politische Bewegung, die sich vor allen Dingen anarchistisch organisiert hat, um eben auch diese ungleichen Besitzverhältnisse im Süden Spaniens zu verändern. Das war also eines der eigentlichen sozialen Hauptprobleme, mit der diese Republik startet. Das zweite ist sicherlich die regionale Frage. Insbesondere in Katalonien, aber auch in anderen Regionen gab es schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Bestrebungen, eine kulturelle und dann auch eine politische Autonomie durchzusetzen und damit sozusagen den spanischen Zentralstaat in Frage zu stellen, so wie er am Anfang des 19. Jahrhunderts einmal gegründet worden ist. Das ist sicherlich die zweite Großproblematik. Die dritte Großproblematik ist die der Trennung von Staat und Kirche. Die Republik ist angetreten, um letztendlich einen säkularen Staat in Spanien zu installieren. Und das hat sehr starke Widerstände auf Seiten der Kirche hervorgerufen, die traditionell einen sehr großen Einfluss auf die spanische Gesellschaft, insbesondere auch auf das Bildungswesen, ausgeübt hat. Ja, ich habe kurz hier kurz vielleicht zur politischen Entwicklung während der Zweiten Republik, um halt auch die Vorgeschichte des Bürgerkrieges besser verstehen zu können. Üblicherweise teilt man diese Geschichte in drei Phasen ein, entsprechend der drei Regierungszeiten und der drei politischen Koalitionsregierungen, die dort tätig gewesen sind. Also die Republik beginnt im Grunde mit einer Koalitionsregierung aus Sozialisten und Linksrepublikanern, die halt die Träger eigentlich dieser ganzen Modernisierungsvorstellungen sind, die ich jetzt anfangs schon angerissen habe. Eine der ersten Problematiken, nämlich die Regionalfrage, kann auch relativ, sagen wir noch, problemlos gelöst werden. Insofern als dass Katalonien 1932 dann tatsächlich ein Autonomiestatut gewährt bekommt vom spanischen Parlament, was in Katalonien auch als ein großer Erfolg gefeiert wird. Das Hauptproblem, die Agrarreform, wird auch von dieser Linkskoalition angegangen. bleibt aber letztendlich relativ halbherzig. Man verabschiedet also ein Agrarreformgesetz, was es erlaubt, landwirtschaftlichen Boden zu enteignen, gegen Entschädigung allerdings. Dieses Gesetz mobilisiert einen massiven Widerstand von Seiten der Großgrundbesitzer, weshalb die Umsetzung sehr halbherzig bleibt insgesamt. Und auf der anderen Seite natürlich dadurch die Enttäuschung der betroffenen Landlosen hervorruft oder sozusagen weiter verschärft. Die Säkularisierung des spanischen Staates wird praktisch mit der Verfassung durchgesetzt. Die spanischen Regierungen versuchen, also diese Linkskoalitionsregierung versucht nun auch sozusagen die Oberhoheit, die Dominanz der katholischen Kirche innerhalb des Bildungswesens massiv zurückzudrängen. Auch das gelingt der Regierung letztendlich, aber führt wiederum dazu, dass sozusagen die katholischen Kreise und insbesondere natürlich die Amtskirche sich praktisch schon fast gegen die Republik wendet als Folge dieser Reformen. Und ein viertes sollte man vielleicht noch erwähnen, die Autonomisierung oder Regionalisierung Spaniens im Falle Kataloniens durch die Gewährung dieses Autonomiestatutes ist gerade im Militär auf massiven Widerstand, aber auch bei den rechten Parteien auf massiven Widerstand gestoßen, denn dort fürchtete man eben, dass diese Autonomie Kataloniens die traditionelle Einheit der spanischen Nation gefährdet und stand also dieser Sache sehr, sehr ablehnend gegenüber. Politische Instabilität ist in dieser Zeit, also wie Sie sich vorstellen können, aufgrund dieser massiven Einschnitte, die dort passieren und auch der massiven Probleme, mit denen umgegangen werden musste, politische Instabilität ist an der Tagesordnung. Und nach relativ kurzer Zeit scheitert auch diese erste Koalitionsregierung. Im November 1933 kommt es zu Neuwahlen, die dann von diesmal den rechten Kräften, die sich als mittlerweile wieder erholt haben von ihrem Schock, von ihrem ersten Schock seit der Proklamation der Republik und die dort mit einem relativ geordneten Wahlbündnis angetreten sind und jetzt den Sieg davontragen. Und wie man sich natürlich auch vorstellen kann, diese neue rechtskonservative Regierung, die jetzt installiert wird, bremst die Sozialreformen, die die linke Koalitionsregierung zuvor eingeleitet hat. Die sozialen Unruhen wachsen in dieser Zeit. Es kommt zu einer Eskalation im Oktober 1934, wo ein revolutionärer Generalstreik ausgerufen wird im ganzen Land, der relativ schnell durch Militär unterdrückt wird. Nur in Asturien zu einer wirklichen blutigen Erhebung führt, die dann auch sehr blutig, lustigerweise schon von General Francisco Franco in diesem Augenblick niedergeschlagen wird. Infolge dieses fortschreitenden Polarisierungsprozesses, der sich eigentlich durch diese ganzen fünf Jahre republikanischer Politik zieht, entstehen zwei Blöcke. Die politische Mitte wird gewissermaßen aufgerieben und es gibt eine Lagerbildung um zwei politische Extreme. Auf der einen Seite kann man relativ schematisch sagen, steht der Großgrundbesitz, viele Teile der Wirtschaftseliten, natürlich das Militär und vor allen Dingen auch die katholische Kirche und sicherlich auch ein Teil des katholisch-konservativen Milieus, wozu auch sicherlich Teile des Mittelstandes dann gehörten. Auf der anderen Seite haben wir dann praktisch den gesamten liberal-republikanischen Mittelstand, der die Republik halt trägt und natürlich die Industrie- und Landarbeiterschaft in den vielen Teilen Spaniens. Eine Besonderheit für die spanische Arbeiterbewegung ist vielleicht noch zu erwähnen. Es gibt dort eine traditionelle Spaltung in einen sozialistischen Teil und einen anarchosyndikalistischen Teil. Das ist deshalb sehr wichtig, weil letztendlich die Sozialisten und mit ihnen natürlich auch die sozialistische Gewerkschaft eine tragende Stütze dieser Republik sind. Ja. Die Sozialisten in Spanien sind sehr reformistisch eingestellt, aber sie haben eben nicht die Hegemonie über die gesamte Arbeiterbewegung, sondern es gibt auch noch mindestens 2 Millionen organisierte Mitglieder der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft, die diese Republik zwar nicht generell ablehnt, aber ihr doch relativ skeptisch gegenübersteht und sich letztendlich auch nicht an dieser Republik beteiligen möchte, weil Staatlichkeit aus der anarchistischen Lehre, wie Sie vielleicht wissen, ja generell eher abgelehnt wird. Ja, man kann also vielleicht schließen, dass im Rahmen oder aufgrund dieser Polarisierungsbewegung Spaniens in den 30er Jahren die Demokraten und die Republikaner, die letztendlich dieses Regime stabilisieren könnten, letztendlich auf allen Seiten davonlaufen. Die stabilisierende Schicht wird sozusagen immer enger, die Mitte wird aufgerieben. Das Ganze kulminiert dann in gewisser Weise im Februar 1936, wo es erneut zu Neuwahlen kommt, die dann wieder, also die Pendelbewegung einmal von der Linken, dann zur Rechten, schlägt nun wieder zur Linken um und diesmal gewinnt das Linksbündnis der Volksfront, eine breite Koalition linker bis linksrepublikanischer Parteien, die dann auch umgehend wieder die Reformpolitik der vorangegangenen, der ersten Koalitionsregierung aufnehmen. Aber in dieser Zeit spitzt sich die politische Krise dann extrem zu. Es sind politische Morde an der Tagesordnung. Es kommt zu einer massiven Streikbewegung und Arbeiterunruhen. Auf den Latifundiengebieten im Süden kommt es zu illegalen Landbesetzungen, die dann wieder die Reaktion der Großgrundbesitzer und ihrer Schergen hervorrufen. Und Putschgerüchte seitens des Militärs sind also praktisch auch in dieser Zeit an der Tagesordnung. Der Zündfunke ist dann der Mord an einem rechtsextremen Politiker, der dann dazu führt, dass sich das Militär, was vorher in der Tat schon konspiriert hatte, landesweit praktisch, am 17. und 18. Juli dann erhebt in ganz Spanien. Und nun ist natürlich die Frage, wie kommt es überhaupt zum Bürgerkrieg? Wir sehen hier das berühmte Foto von dem Robert Capa, im Hintergrund muss man da eher sagen. Wie kommt es überhaupt zu einem Bürgerkrieg? Letztendlich kommt es zu einem Bürgerkrieg, weil der Putsch in vielen Landesteilen scheitert. Ich habe hier Ihnen anhand von 4 Karten mal so etwas den Verlauf des Krieges mitgebracht zur Illustration. Also auf Karte 1 sieht man ungefähr die Ausgangssituation. Der grau markiert sind hier jene Flächen, die sozusagen wo der Aufstand der Generäle gelungen ist. Wie Sie sehen, ist das eigentlich eher der kleinere Teil Spaniens. In den ganz großen Hauptstädten, in Madrid, in Barcelona, in Valencia, scheitert der Aufstand und halt auch in vielen anderen Teilen Spaniens. Das Land zerfällt letztendlich in 2 Fronten und das ist im Grunde der Ausgangspunkt des Bürgerkrieges in Spanien. Die Kriegshandlungen beginnen dann insoweit, als dass von Süden aus die Kolonialarmee unter General Franco sozusagen die Führung in diesem Aufstand übernimmt, über die Meerenge von Gibraltar nach Südspanien gelangt und dann von da aus gewissermaßen sozusagen Bewegung in die ganze Situation bringt, wie man auf Karte 2 sehen kann. Hier ist schon der Durchbruch sozusagen vom Süden in den nördlichen aufständischen Teil geschafft. Der Versuch ist dann zunächst mal die Hauptstadt natürlich einzunehmen, um den Krieg relativ schnell zu beenden, was dann allerdings nicht gelingen soll, weshalb man sich dann zunächst mal auf Karte 3 den Nordprovinzen zuwendet und die dann nach und nach erobert, die ja praktisch abgeschnitten sind vom übrigen republikanischen Territorium. Dann gibt es einen weiteren Vorstoß Richtung Mittelmeerküste. Man sieht hier schon auf der Karte 3 den Durchbruch an der Levante-Küste des republikanischen Territoriums, das jetzt in 2 Teile geteilt wird. Einmal die ganze Zone um Madrid und Valencia herum und dann der praktisch Katalonien. Und Katalonien ist dann praktisch der letzte Schritt eigentlich in diesem Krieg, die Eroberung Kataloniens ab Herbst 1938, die dann relativ schnell vonstatten geht, weil die republikanische Armee eigentlich nicht mehr in der Lage ist, dem Vormarsch Francos da größere Widerstände entgegenzubringen, was natürlich vor allem damit zu tun hängt, zusammenhängt, dass die Franco-Armee durch Hitler, aber auch durch Mussolini sehr massiv unterstützt worden ist, eigentlich von Anfang an schon, sonst wäre vielleicht der ganze Krieg gar nicht in der Weise möglich gewesen und diese Hilfe wird dann auch kontinuierlich fortgeführt und ist letztendlich für den Ausgang des Krieges sehr entscheidend. Was uns hier eigentlich interessiert, sind ja vor allem die Opfer dieses Krieges. Ich habe das hier mal ganz schematisch aufgegliedert. Also man geht nach heutigen Schätzungen davon aus, dass die Kriegshandlungen an sich um die 150.000 Tote gefordert haben. Was aber viel wichtiger ist, ist halt die politische Repression, die im Laufe dieses Krieges eben passiert ist, auf beiden Seiten passiert ist. Es ist letztendlich ein Klassenkrieg gewesen, ein Krieg der Weltanschauungen. Und so wurde er dann auch geführt. Und das ist letztendlich auch die Erklärung dafür, dass eben die Opferzahlen durch die politische Repression sehr hoch sind. Für die republikanische Zone kann man zunächst sagen, dass der Sieg über die Putschisten letztendlich durch die, nicht nur, aber vor allem auch durch die Unterstützung der bewaffneten Arbeiterschaft, die sofort eingegriffen hat, erreicht worden ist. Und dort, wo eben die Niederschlagung dieses Militäraufstandes geglückt ist, in Barcelona, aber auch in Madrid, in anderen Teilen Spaniens, ging dann sozusagen diese revolutionäre Begeisterung in eine soziale Revolution über, die im Grunde auch die republikanische Ordnung zerschlagen hat in diesem Augenblick. Die treibenden Kräfte dieser Entwicklung waren letztendlich die Anarcho-Syndikalisten, die ich schon erwähnt habe, aber auch Teile der sozialistischen Gewerkschaftsbewegung. Es kam insbesondere auch in Katalonien zu spontanen Kollektivierungen von Landgütern, von Industriebetrieben und so weiter. Und eine der Nebenerscheinungen eben dieser revolutionären Bewegung war eben auch der Ausbruch einer relativ unkontrollierten revolutionären Gewalt gegen alle Kräfte, alle Symbole der alten Ordnung. Also es wurden Kirchen angezündet, es wurden Militärs, rechte Politiker, aber auch sehr viele Geistliche umgebracht. Insgesamt geht man heute davon aus, dass um die 35.000 bis 50.000, maximal 50.000 Opfer dieser sogenannte rote Terror gefordert hat in der republikanischen Zone. Und darunter waren es vor allem so um die 6.000 getötete katholische Geistliche auch, die da besonders hervorstechen. Die Repression im Frankismus war ungleich schärfer, natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass das Franco-Regime viel längere Zeit hatte, um hier tätig zu werden. Das Regime, was General Franco dann nach seinem Sieg oder schon während des Krieges zu installieren beginnt, ist letztendlich ein Regime der Sieger. Ja? Die Stützen dieses Regimes sind ganz klar zunächst mal das Militär, aber auch die Kirche, die den Bürgerkrieg überhaupt schon als Kreuzzug, als Heiligen Kreuzzug gesegnet hat, schon im Jahr 1937, also mitten im Krieg. Der Großgrundbesitz ist natürlich auch auf der Seite dieses Regimes, die Finanzbourgeoisie und auch dann die faschistische Partei Falange, die eigentlich vor dem Krieg noch eine relativ randseitige Bedeutung gespielt hat, Rolle gespielt hat, eine sehr, sehr winzige Partei, die dann aber irgendwie von Franco in der Folgezeit zu einer zu der eigentlichen Machtbar oder sagen wir mal Massenbasis des Regimes ausgebaut wird. Was auf den Sieg folgt und was schon während des Krieges begonnen hat auf frankistischer Seite, ist die systematische Verfolgung aller Anhänger der Republik als Anti-Spanien. Man geht also heutzutage nach neueren Schätzungen davon aus, dass die Kriegs- und Nachkriegszeit ungefähr 150.000 Tote aufgrund der politischen Gewalt in der nationalen Zone gefordert hat. Davon gelten bis heute sehr viele als Verschwundene des Bürgerkrieges. Darüber hinaus muss man hinzuzählen nochmal 200.000 bis 400.000 Zwangsarbeiter in Arbeitsbataillonen und Straflagern, die zum Teil bis in die 60er Jahre hinein existiert haben. Und fast eine halbe Million Menschen flüchten nach dem Ende des Krieges nach Frankreich oder nach Übersee. Für das Regime bleibt letztendlich der Sieg im Bürgerkrieg die wichtigste Legitimationsstütze. Man sieht hier, das ist der Ausschnitt eines Deckenfreskos im Hauptquartier des Militärs in Madrid. Man sieht sozusagen die Apotheose Francos, ja, in Ritterrüstung als Sieger der spanischen Nation dargestellt, Sieger des Krieges, Sieger der Nation und Retter der Nation vor der marxistischen Bedrohung, wie sozusagen die Propaganda das sehen wollte. Der zweite Pfeiler der Regimelegitimation ist letztendlich ein landesweit ausgebreiteter Totenkult. Für die eigene Anhängerschaft natürlich, alle, die sozusagen auf der Seite Francos im Bürgerkrieg gestorben sind, werden Gedenktafeln und Denkmäler errichtet. Und das Monumentalste von diesen ist eben dieses riesige Mausoleum im Tal der Gefallenen, etwas nördlich von Madrid gelegen. Sie sehen also hier eine ein Blick auf die gesamte Anlage und ein Blick in das Innere dieser unterirdischen Basilika, die da in den Felsen gehauen wurde, im Übrigen auch von Zwangsarbeitern, die dann dort schuften mussten in den 50er und 60er Jahren. Und was halt eine wirklich, was also die Härte im Grunde dieses Regimes besonders stark zum Ausdruck bringt, ist eben die Tatsache, dass es letztendlich bis zum Ende des Frankismus, bis zum Tod des Diktators auch von Seiten des Regimes keine Geste der Versöhnung gegenüber den Verlierern des Bürgerkrieges gegeben hat. Ja? Also diese Teilung in Spanien und Antispanien, die wurde bis zum Ende aufrechterhalten. Das gehört zu den Charakteristika des Frankismus. Wir machen jetzt einen Zeitsprung in das Jahr 1975 und bleiben im Tal der Gefallenen in dieser riesigen unterirdischen Basilika, die wir hier sehen in einem etwas unscharfen Schwarz-Weiß-Foto. Denn dieser Ort ist eben auch zugleich als letzte Ruhestätte für den Diktator geplant gewesen und tatsächlich wurde Francisco Franco dann zwei Tage nach seinem Tod am 22. November 1975 eben dort beigesetzt. Fast 40 Jahre sind in dieser Zeit vergangen und Spanien ist natürlich nicht mehr in den 70er Jahren nicht mehr das Land, was es mal in den 30er Jahren gewesen ist. Die ersten 20 Jahre, das kann man vielleicht kurz noch anfügen, nach dem Ende des Bürgerkrieges waren geprägt von wirtschaftspolitischer und überhaupt außenpolitischer Isolation Spaniens. Es waren für die Bevölkerung, für große Teile der Bevölkerung Hungerjahre und die Wirtschaft stagnierte sehr stark. Seit 1959 gab es dann einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel und eine Weltmarktöffnung der spanischen Volkswirtschaft, die dann in den 60er Jahren insbesondere ein wahres Wirtschaftswunder provoziert hat, das eigentlich mit Wachstumsraten von 5-7%, davon träumen wir eigentlich heute alle nur noch, bis in den Anfang der 70er Jahre dann angehalten hat. Dieses Wirtschaftswunder führt natürlich auch zu einem sozialökonomischen Strukturwandel innerhalb Spaniens. Es kommt zu Industrialisierungsbewegungen an Orten, wo es vorher eigentlich wenig Industrie gegeben hat, insbesondere in Madrid, aber auch in Katalonien und im Baskenland wird weiter industrialisiert. Die Städte wachsen. Es beginnt auch die Zeit des Massentourismus, insbesondere von deutscher Seite, ja, in den 60er Jahren, die natürlich sehr viele Devisen ins Land bringen. Es gibt in Spanien selbst massive Migrationsprozesse vom Land in die Städte. Das Land wird zum Teil total entvölkert, aber es gibt natürlich auch sehr viele Spanier, die dann sozusagen aus Perspektivlosigkeit, eine Agrarreform hat es ja in dem Sinne, das hat ja praktisch der Bürgerkrieg verhindert, diese Agrarreform der 30er Jahre, deshalb ist die Perspektivlosigkeit auch in den Jahrzehnten danach auf dem Lande immer noch sehr groß gewesen in den Latifundienregionen und es gibt halt auch eine sehr starke Arbeitsmigration dann nach Nordeuropa. Innerhalb Spaniens führt aber auch dieser sozialökonomische Umwälzungsprozess zu einer Ausbreitung des Mittelstandes. Es sind deutliche Wohlstandsgewinne auch in der Arbeiterschaft nach und nach spürbar. Und immer mehr Spanier können sich letztendlich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre einen Fernseher, moderne Haushaltsgeräte, vielleicht sogar ein kleines Auto, ein eigenes Apartment und einen Sommerurlaub in Benidorm leisten. Also generell könnte man sagen, Mitte der 70er Jahre hat Spanien eigentlich in vielerlei Hinsicht den Anschluss an die Wirtschafts- und Sozialstruktur des übrigen Westeuropa mehr oder weniger gefunden, mit gewissen Abstrichen natürlich, aber da hat sich nun einiges verändert. Was sich überhaupt nicht verändert hat, ist natürlich bis 1975 das politische Regime, der Frankismus. Und auch mit dem Tod Francos endet letztendlich nicht der Frankismus. Die einzige Änderung, die sofort unmittelbar danach eintritt, ist die, dass entsprechend der schon vorher verabschiedeten Nachfolgeregelung eben Juan Carlos von Bourbon zur Verfügung steht und jetzt zum König von Spanien proklamiert wird. Viele Teile des frankistischen Establishments, die aber noch in den Apparaten sitzen, möchten letztendlich an der Diktatur festhalten und sind nur sehr teilweise zu Reformen bereit. Dennoch ist es natürlich sehr klar, dass die Zeit reif ist für einen Wandel. Die Oppositionsparteien treten in dieser Zeit aus dem Untergrund hervor. Es gibt sehr viele Demonstrationen und Streiks und Die Forderung der Opposition ist natürlich ganz eindeutig. Sie möchte einen sofortigen Bruch mit dem frankistischen Regime und die Wiederherstellung der Republik der 30er Jahre. Die Verantwortung für alles Folgende liegt nun in erster Linie in der Hand des Königs. Und Juan Carlos hat dann auch schon in seiner Thronrede am Tag seiner Intronisation eigentlich angedeutet, dass er reformbereit ist. Er möchte König aller Spanier sein. Das ist also ein wichtiges Zitat in dieser Rede, das auch sehr sozusagen in dieser Weise verstanden wurde. Und dennoch gibt es zunächst ein halbes Jahr lang Stillstand, bis dann im Juli 1976 der König seinen Ministerpräsidenten auswechselt und auf diese Stellung nun Adolfo Suárez beruft. Sie sehen in den beiden Bildern, die wir hier erkennen können, zum einen die Intronisation auf der linken Seite von Juan Carlos von Bourbon zum König Spaniens und auf der rechten Seite Adolfo Suárez, der dort gerade seinen Amtseid leistet, im Hintergrund auch der König. Die Reformstrategie von Suárez sieht nun vor, Spanien nicht abrupt von Frankismus in die Demokratie zu entlassen, sondern gewissermaßen einen Systemwechsel aus dem Frankismus heraus durchzuführen. Das Ziel, was er verfolgte mit dieser Strategie, war letztendlich, Teile des frankistischen Establishments zur Mitarbeit zu bewegen und zugleich eben auch der ungeduldigen Opposition zu signalisieren, dass tatsächlich Reformen jetzt anstehen. Diese Quadratur des Kreises, die eigentlich etwas Unmögliches, gelang dann letztendlich mit dem Gesetz über die politische Reform vom November 1976. In diesem Gesetz beschließt letztendlich dieses frankistische Ständeparlament, also es hat dort durchaus ein Scheinparlament gegeben innerhalb des Frankismus, das eben dieses Reformgesetz durchsetzt. Und dieses Reformgesetz sieht nun vor, eigentlich ist eine Art Selbstauflösungsakt des Frankismus selbst, indem es nämlich jetzt freie Wahlen vorschlägt, die dann für ein verfassungsgebendes Parlament sorgen sollen. In der Folge legalisiert die Regierung alle politischen Parteien, darunter eben auch die Kommunisten, den ehemaligen Erzfeind des Regimes. Und im Gegenzug bekennen sich Sozialisten, Kommunisten und auch die Nationalisten auf einen Verzicht auf die Republik und eine Anerkennung der Monarchie, was letztendlich ein sehr großes Zugeständnis gewesen ist, weil man letztendlich in den Oppositionskreisen immer davon ausgegangen ist, dass eine postfrankistische Lösung immer eine republikanische Lösung sein würde. Charakteristisch für diesen Transitionsprozess ist insgesamt eine sehr hohe Konsensbereitschaft auf allen Seiten. Und im 1977 kommt es dann zu den ersten freien Wahlen in Spanien. Adolfo Suárez kann mit seiner neu gegründeten Partei dort eine relative Mehrheit gewinnen und wird demzufolge auch im Amt bestätigt. Die zweite große Kraft, die durch diese Wahlen dann definiert werden, sind die Sozialisten unter dem noch recht jungen Felipe González in dieser Zeit, während allerdings das frankistische Lager vollkommen bedeutungslos bleibt oder relativ bedeutungslos bleibt. Das neue Parlament bildet dann eine Verfassungskommission unter Beteiligung aller Kräfte und im Dezember 1978 liegt dann ein neuer Verfassungsentwurf vor, der dann per Referendum in Kraft gesetzt wird. Und das ist sozusagen im engeren Sinne das Ende des demokratischen Übergangs der Transition in Spanien. Was sind nun die Erfolgsgründe eigentlich für das Gelingen dieser Transition, dieser friedlichen Transition, die von Sozialwissenschaftlern sehr oft als modellhaft immer wieder tituliert worden ist? Ich habe das hier mal so ein bisschen versucht zusammenzufassen. Es ist natürlich zum einen das demokratische Umfeld, ja, und auch die Aussicht, dann einmal Mitglied in der Europäischen Gemeinschaft zu werden, was natürlich eine vollkommen andere Situation ist als das Europa der 30er Jahre, in dem eben die Republik hineingeboren wurde. Darüber hinaus die strukturelle Modernität der spanischen Gesellschaft, das habe ich ja schon angedeutet. Es gibt einen relativen Massenwohlstand und die Mehrheit der spanischen Bevölkerung, das haben Umfragen in dieser Zeit ergeben, sucht eigentlich eher Stabilität und Sicherheit und keine politischen Experimente. Darüber hinaus die Konsensorientierung der politischen Parteien und der führenden Persönlichkeiten. An erster Stelle sind dann natürlich Juan Carlos und Suárez zu nennen, aber es sind auch sehr viele andere, die letztendlich sehr konstruktiv an diesem Übergangsprozess beteiligt gewesen sind. Viertens dann die lange mentale Vorbereitung dieses demokratischen Übergangs. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat es immer wieder Annäherungsversuche zwischen ehemaligen Kriegsgegnern gegeben. So zum Beispiel 1962 gab es ein sehr berühmtes Treffen zwischen 118 Oppositionspolitikern, die sowohl aus Spanien als auch aus dem Exil eben nach München gereist sind. Da gab es einen symbolischen Handschlag zwischen dem Sozialistenführer im Exil, Rodolfo Llopis, und dem Christdemokraten José María Gil Robles, der in der Zweiten Republik noch Führer einer sehr rechtskonservativen Partei gewesen ist und ganz eindeutig auf der Seite des frankistischen Lagers gestanden hat in dieser Zeit. Natürlich war dieses Treffen in München keine wirkliche Bedrohung für den Frankismus, aber es bekräftigt letztendlich eine ganz wichtige Idee, nämlich die Idee der nationalen Versöhnung als Weg für ein künftiges Spanien. Und dieser Versöhnungskurs, der im Grunde schon lange vor dem Ende der Franco-Diktatur in der Bevölkerung, in der Gesellschaft verbreitet war, verwandelt letztendlich auch das Bild des Bürgerkrieges. Der Krieg wandelt sich letztendlich von einem Krieg der Weltanschauungen zu einem tragischen Bruderkrieg, zu einer Guerra Fratricida. Das ist so ein bisschen der Begriff, der in den 60er, 70er Jahren sehr häufig auftaucht. Insbesondere die Nachkriegsgenerationen lehnen es ab, sich mit einer der beiden Kriegsparteien zu identifizieren. Und was besonders bemerkenswert ist, ist eben, dass der Versöhnungsgedanke in den 60er Jahren auch ganz andere Kreise der spanischen Gesellschaft erreicht, die eigentlich zu den Stützen des Regimes gehört haben. Neben den Monarchisten ist da vor allem die katholische Kirche zu nennen und das katholische Milieu. Hierbei waren treibende Kräfte sicherlich die einfache Priesterschaft, die oftmals den direkten Kontakt zur Arbeiterschaft hatte. Und ein weiterer Impulsgeber waren letztendlich auch die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils in den 60er Jahren, die ja besonders auch den Schutz der Menschenrechte und die soziale Verpflichtung der Kirche hervorgehoben haben. Im Herbst 1971 kommt es dann sogar zu einem öffentlichen Schuldeingeständnis der Bischofskonferenz in Bezug auf die Parteinahme der katholischen Kirche im Bürgerkrieg, die ja eben diesen Bürgerkrieg als Kreuzzug bezeichnet hat. Ja, das wird jetzt in gewisser Weise zumindest zum Teil zurückgenommen. Die Voraussetzung dieses Versöhnungsgedankens ist letztendlich die Anerkennung einer Kollektivschuld. Also nicht nur die eine Seite oder die andere Seite hat die Schuld, sondern letztendlich sind beide Seiten in gewisser Weise zu einer Art von Selbstkritik in der Lage gewesen und haben dieses auch artikuliert. Wie aber konnte nun dieser Versöhnungsgedanke nach dem Ende der Diktatur politisch zum Ausdruck kommen? Versöhnung und Konsensorientierung mündeten in einer weiteren zentralen Entscheidung, die letztendlich auch entscheidend war für den Erfolg eben der Transition, und das ist eben eine Generalamnestie für die gesamte gewaltsame Vergangenheit, die per Gesetz im Oktober 1977 dann von allen Parteien dieses neu gewählten Parlaments beschlossen wird. Amnestie verlangten in dieser Zeit vor allem die Oppositionsparteien. Es gab zwar in den 70er Jahren keine Häftlinge aus der Bürgerkriegszeit mehr, aber es gab immer noch sehr viele politische Gefangene, die aufgrund antifrankistischer Umtriebe eben ins Gefängnis geraten sind. Und das Gesetz von 77 amnestiert nun alle politischen Gefangenen, ungeachtet der Schwere eben der Tat. Was aber vielleicht fast noch wichtiger ist, ist, dass dieses Gesetz eben darüber hinaus auch eine Garantie von Straflosigkeit für alle Täter, also alle Sicherheitsdienste innerhalb des Systems letztendlich sanktioniert hat. Dies ist eine Gleichbehandlung der politischen Gewalt auf beiden Seiten der Bürgerkriegslager und in gewisser Weise ein geschichtspolitischer Schlussstrich, der allerdings in diesem Moment wirklich von allen Parteien im spanischen Parlament getragen wird. Was natürlich mit diesem Amnestiegesetz jetzt noch nicht erfolgt, ist ein Ausgleich mit Blick auf die Konsequenzen und die Lasten dieses Krieges. Ja, also insgesamt kann man natürlich sagen, die Kriegsverlierer mussten einen viel, viel höheren Preis für die Wiedergewinnung der Demokratie bezahlen als letztendlich die Sieger. Und auf Druck von Opfergruppen beschließt dann die Transitionsregierung in gewissem Umfang Pensionen und Entschädigungszahlungen für Veteranen der republikanischen Armee. Viele andere Opfergruppen, die unter dem Frankismus gelitten haben, wurden allerdings ausgeklammert in dieser Zeit, also Opfer von Haft, von Folter, von Zwangsarbeit und auch die vielen Exilanten. Die gesetzliche Regelung von Entschädigungsansprüchen zieht sich daher praktisch bis in die Gegenwart hin. Und darüber hinaus, was es auch nicht gegeben hat, im Folge dieses Amnestiegesetzes von 1977, ist im Grunde so etwas wie eine symbolische Anerkennung, eine symbolische Wiederaufnahme der einstigen Verlierer des Bürgerkrieges in die nationale Gemeinschaft. Denn anlässlich der parlamentarischen Abstimmung über das Amnestiegesetz bekennen sich alle Parteien zu einem Vergessen der Vergangenheit. Beispiel ist etwa der Gewerkschafter und Kommunist Marcelino Camacho, der die frankistische Repression am eigenen Leibe erlitten hat. Und er äußerte eben anlässlich der Abstimmung über das Amnestiegesetz von 1977, ich zitiere kurz, heute wollen wir uns dieser Vergangenheit nicht erinnern, denn wir haben unsere Toten begraben und ebenso unseren Groll. Diese Selbstverpflichtung der politischen Eliten eben zum Beschweigen dieser gewaltsamen Vergangenheit reichte weit über das Ende der Transition hinaus. 1982 gewannen die Sozialisten unter Felipe González die Parlamentswahl mit einer absoluten Mehrheit. Aber auch sie leiteten letztendlich in den 80er Jahren keine Änderung im Umgang mit der Vergangenheit ein. Stattdessen erklärte Felipe González anlässlich des 50. Jahrestages des Kriegsausbruchs im Jahr 1986, dass der Bürgerkrieg, nochmal ein kleines Zitat, kein Ereignis ist, dessen man gedenken sollte, auch wenn er für die, die ihn erlebten und erlitten, eine entscheidende Episode in ihrem Leben darstellte. Dieses Ausweichen vor einer Konfrontation mit der jüngsten Vergangenheit hat man in Spanien insbesondere in jüngster Zeit als Pakt des Schweigens bezeichnet. Nochmal kurz zusammenfassend. Was sind nun die Konsequenzen dieses offiziellen Schweigens? Zum einen eben das Fortwirken der Kollektivschuldthese, also dass beide Seiten gleichermaßen beteiligt sind oder verantwortlich sind für die nationale Katastrophe des Bürgerkrieges. Und diese Idee unterschlägt natürlich einige historische Realitäten, nämlich zum einen die Tatsache, dass das Militär gegen eine demokratisch legitimierte Republik geputscht hat und zum anderen natürlich, dass die Opferzahlen auf republikanischer Seite weitaus größer waren als auf der anderen Seite. Darüber hinaus ist sozusagen ein Erbe dieser Art der des Umgangs mit Vergangenheit die Existenz vieler anonymer Massengräber von republikanischen Opfern, während auf der anderen Seite in der Franco-Zeit viele Opfer auch exhumiert worden sind, die sozusagen der republikanischen Seite zum Opfer gefallen sind. Also bis heute, da kann sicherlich Santiago Macias noch viel mehr zu sagen, schätzt man, dass zwischen 30.000 bis 100.000 Verschwundene des Bürgerkriegs immer noch in anonymen Massengräbern in Spanien liegen. Nach der Inkraftsetzung der neuen Verfassung Ende 1978 gab es schon einmal so etwas wie ein Aufflackern einer zivilgesellschaftlichen Erinnerungsbewegung, die sich genau um diese Bürgerkriegsverschwundenen kümmern wollte. Allerdings endete diese Bewegung relativ schnell wieder, als im Februar 1981 dann ein Oberst der Guardia Civil das spanische Parlament gestürzt hat und praktisch versuchen wollte, den Demokratisierungsprozess gewaltsam zum Stoppen zu bringen. Wie Sie vielleicht wissen, ist das ja glücklicherweise gescheitert, dieser Putschversuch, aber letztendlich ist offensichtlich die Angst zurückgekehrt und zivilgesellschaftliche Bewegungen dieser Art, wie wir sie Ende der 70er Jahre eben gesehen haben, bleiben dann für die nächsten zwei Dekaden erstmal aus. Ja, darüber hinaus die unzureichende, also die Entschädigungsfrage, die ich eben schon angedeutet hatte, die auch bis heute für viele Opfergruppen noch offen ist und etwas, was das vielleicht wenigst dramatische hier der Fortbestand der frankistischen Herrschaftssymbolik in ganz Spanien. Also wenn Sie, ich habe es hier auch mit vier kleinen Fotos belegt, bis vor kurzem und in vielen Ortschaften immer noch kann man halt diese typischen Tafeln dieses Totenkultes, dieses frankistischen Totenkultes der eigenen Seite an Kirchenwänden und Fassaden sehen. Man findet immer noch viele Denkmäler Francos und anderer Figuren. Man findet Straßennamen, man findet Erinnerungstafeln und so weiter und so fort. Aber gut. Ich denke, über alles Weitere wird uns jetzt, was sozusagen ab dem Jahr 2000 dann passiert ist in Spanien, wird uns jetzt Santiago Macias noch weitere Details geben können.
Ja. Vielen Dank für dieses Tour de Force durch die spanische Geschichte.
Das war zu lang.
Zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Fakt des Schweigens, Schlussstrich ziehen, keine Entschädigung der Opfer, das sind alles irgendwie Begriffe, die wir sozusagen auch aus der österreichischen Vergangenheitsdiskussion kennen. Bevor wir sozusagen das vergleichen wollen oder in die Diskussion eintreten wollen, möchte ich jetzt Herrn Macias bitten, sozusagen uns seine Geschichte zu erzählen. Vielleicht vorweg, also León, die Provinz León, wo Sie herkommen, ist in jenem Teil gewesen, das grau war, sozusagen von Anfang an, also wo der Putsch der Francos und seiner Verbündeten sozusagen gleich geglückt ist. Und eine Region, wo sozusagen der frankistische Terror sozusagen von Anfang an 36 eingesetzt hat und wo sozusagen auch diese frankistische Geschichte besonders sozusagen präsent ist heute. Darf ich Sie bitten, sozusagen über...
Bueno, yo quiero empezar agradeciendo vuestro trabajo, la invitación que me habéis hecho a la asociación y a mí en nombre de esa asociación. Y sobre todo, bueno, agradecer por adelantado a mi intérprete por el trabajo que le voy a dar de aquí a dentro de media hora aproximadamente. Yo nunca suelo...
¿Te traduzco?
Venga, a mí no.
Santiago, ¿funciona esto? Ja. Also Santiago Macias bedankt sich also recht herzlich für die Einladung hierher und auch für die Arbeit an der Übersetzung, die er mir jetzt machen wird.
Y decir, bueno, que nunca suelo leer en las intervenciones, sobre todo porque lo que voy a decir es en parte mi historia y en parte mi trabajo.
Er wird vor allem von seiner Arbeit erzählen, die ihm einen großen Teil von seinem Leben ausmacht.
Y nada, solo decir que en esta ocasión voy a hacer una excepción para que la traducción simultánea, bueno, pues ayude a todos a comprender mejor.
Und er wird sein Referat vorlesen, um mir eben meine Arbeit zu erleichtern, zu übersetzen, weil ganz simultan wird es eben nicht funktionieren. Also er wird so ein paar Sätze, einen Absatz lesen und ich werde dann übersetzen.
Y empezamos. Durante los años posteriores a la muerte del dictador Francisco Franco, los principales partidos de la izquierda española acordaron con los responsables de esa dictadura dejar de lado el pasado y no exigir justicia para las miles de víctimas del franquismo. En los genes de la democracia que se recuperaba se inscribió una ley de amnistía que dotó de impunidad jurídica y política a todos los responsables de las numerosas violaciones de derechos humanos.
Der Titel des Referats ist Olvidar el Olvido, den ich sehr schön finde, auch das Vergessen, Vergessen, die Wiedererlangung des historischen Gedächtnisses in Spanien. Nach dem Tod des Diktators Francisco Franco kamen die großen politischen Parteien der spanischen Linken mit den Verantwortlichen der Diktatur überein, die Vergangenheit auf der Seite zu lassen und keine Gerechtigkeit für die tausenden Opfer des Franquismus zu fordern. In die Wurzeln der sich langsam erholenden Demokratie schrieb man das Amnestiegesetz ein, das alle Verantwortlichen an den zahlreichen Menschenrechtsverletzungen mit Straflosigkeit versah.
Paradójicamente, la ley de la que les hablaba fue aprobada en octubre de 1977, también con los votos del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Comunista de España, las dos formaciones políticas que deberían haber luchado por la reparación de las víctimas, en este caso consideraron que era más oportuno el establecimiento de una ley de punto final.
Paradoxerweise wurde dieses Gesetz mit den Stimmen sowohl der Sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens als auch der Kommunistischen Partei Spaniens im Oktober 1977 angenommen. Die zwei politischen Einheiten, die also für die Entschädigung der Opfer hätten kämpfen sollen, beschlossen, dass es besser sei, mit einem Gesetz einen Schlusspunkt zu setzen.
Al margen de esos partidos políticos, En los últimos años ha iniciado en España un proceso de recuperación de la memoria histórica relacionada con la guerra civil y la dictadura franquista. Para algunos politólogos se trata de una respuesta a los 8 años de gobierno del Partido Popular, en el que tanto el presidente José María Aznar como varios de sus ministros pertenecían a familias que ocuparon puestos de responsabilidad durante la dictadura franquista.
Am Rand dieser politischen Parteien begann, Bürgerkrieg und faschistische Diktatur betreffend, in den letzten Jahren ein Prozess zur Wiedererlangung der historischen Erinnerung. Für einige Politologen handelt es sich dabei um die Antwort auf die 8 Jahre lang regierende Volkspartei, in der sowohl Präsident José María Aznar als auch verschiedene seiner Minister von Familien abstammen, die während der frankistischen Diktatur verantwortungsvolle Posten innehatten.
Pero se trata sin duda de un proceso estrictamente social, protagonizado principalmente por los nietos de los republicanos que perdieron la guerra civil y padecieron la dictadura, que han decidido dignificar de forma colectiva su memoria familiar. Una generación que no participó en el pacto de silencio sobre el que se edificó la transición y se ha puesto en marcha para olvidar el olvido.
Es handelt sich zweifelsohne einen ausschließlich sozialen Prozess, der hauptsächlich von Enkeln der Republikaner, die den Bürgerkrieg verloren und die Diktatur erlitten haben, vorangetrieben wird. Sie haben beschlossen, ihr Familiengedächtnis in kollektiver Form zu würdigen. Eine Generation, die nicht am Pakt des Schweigens teilnahm, auf den der demokratische Wandel aufgebaut hatte und das Vergessen zu vergessen in Marsch gesetzt hat.
En el mes de octubre del año 2000, un grupo de arqueólogos y forenses exhumó una fosa común en la que se encontraban los restos de 13 civiles republicanos asesinados por un grupo de pistoleros falangistas el 16 de octubre de 1936. La excavación tuvo lugar en Priaranza del Bierzo, un pequeño pueblo de la provincia de León, y durante los días en que se llevó a cabo, numerosos familiares de desaparecidos se acercaron allí para pedir ayuda. Esa fue la semilla que dio lugar a la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Im Oktober 2000 exhumierten Archäologen und Gerichtssachverständige die menschlichen Überreste von 13 republikanischen Zivilisten aus einem Massengrab, die von phalangistischen, also faschistischen Pistolenschützen am 16. Oktober 1936 ermordet worden waren. Die Ausgrabung fand in Priaranza del Bierzo statt, einem kleinen Dorf in der Provinz León. Während der Tage der Grabung näherten sich zahlreiche Familienangehörige von Verschwundenen, um Hilfe zu erbeten. Das war der Kern, der die Bildung des Vereins zur Wiedererlangung des historischen Gedächtnisses ins Leben rief.
A partir de ese momento se inició un movimiento social al que se han incorporado cientos de familiares y personas afines. De entre ellos, algunos tienen militancia política, pero lo que todos comparten es la pertenencia a familias de republicanos que fueron asesinados, detenidos o desaparecidos por la dictadura.
Ab diesem Moment startete eine soziale Bewegung, der sich mittlerweile hunderte Familienangehörige und betroffene Personen angeschlossen haben. Unter ihnen engagieren sich einige auch politisch. Aber was alle gemeinsam haben, sind republikanische Familienmitglieder, die durch die Diktatur eingekerkert und ermordet wurden oder die spurlos verschwunden sind.
Durante los años posteriores a la guerra civil, entre 1939 y 1942, el general Franco ordenó la apertura de una gran investigación para determinar quiénes y cuántos habían sido sus muertos durante la guerra. Una fiscalía creada específicamente para ella reunió toda esa documentación en lo que se conoce como causa general.
Unmittelbar nach dem Bürgerkrieg, zwischen 1939 und 1942, ordnete General Franco ein großes Forschungsunternehmen an, um festzustellen, wer und wie zahlreich seine Toten während des Krieges waren. Dafür wurde eigens eine Staatsanwaltschaft gegründet, die alle Informationen zusammentrug, die in Spanien unter dem Namen Causa General bekannt ist.
Como consecuencia de ello, miles de muertos franquistas fueron exhumados y enterrados en cementerios y sus familias recibieron numerosos beneficios por parte del Estado, puestos en la administración, becas para estudios y comercios que necesitaban una licencia administrativa, como estancos o administraciones de lotería.
Infolgedessen wurden tausende tote Frankisten exhumiert und auf Friedhöfen bestattet. Ihre Familien erhielten zahlreiche Begünstigungen von staatlicher Seite. Posten in der Verwaltung, Stipendien und Geschäfte, die eine administrative Lizenz benötigten, wie etwa Tabakläden oder Lotterieannahmestellen.
Mientras tanto, las familias de los republicanos luchaban por sobrevivir, perseguidos por el régimen dictatorial que utilizaba un estricto control social que ejercían las autoridades locales. Con respecto a sus seres queridos desaparecidos, preguntar por ellos o hacer una gestión para buscarlos significaba hacer una reivindicación de la causa política contra la que se había sublevado el general Franco, y eso podía ponerles en peligro.
Währenddessen kämpften die Familien der Republikaner ums Überleben, verfolgt von einem diktatorischen Regime, das bis in die lokale Verwaltungen eine strenge soziale Kontrolle ausübte. Was ihre geliebten verschwundenen Angehörigen betraf, nach ihnen zu fragen oder eine Anstrengung zu unternehmen, sie zu suchen, bedeutete eine politische Forderung zu stellen und sich in große Gefahr zu begeben.
Un peligro objetivo si tenemos en cuenta que durante la posguerra, en tiempo de paz, el régimen fusiló a más de 45.000 personas. En ese contexto sociopolítico, las familias republicanas se vieron obligadas a esconder su identidad y reprimir su propia memoria.
Eine ernstzunehmende Gefahr, wenn wir in Rechnung stellen, dass in der Nachkriegszeit, in Zeiten des Friedens, das Regime mehr als 45.000 Personen hinrichtete. In diesem soziopolitischen Kontext sahen sich die republikanischen Familien gezwungen, ihre Identität zu verbergen und ihr eigenes Gedächtnis zu unterdrücken, ihr eigenes Erinnern zu verdrängen.
Durante los 40 años que duró el régimen franquista, las familias republicanas fueron despreciadas públicamente, calificadas de anti-España, mientras las que apoyaron la construcción de la dictadura eran utilizadas como un ejemplo social de sacrificio y entrega a una causa que supuestamente garantizaba el bien común.
Während der 40 Jahre, die das frankistische Regime andauerte, wurden die republikanischen Familien öffentlich verspottet und als antispanisch abgestempelt. Währenddessen wurden diejenigen, die dabei halfen, die Diktatur zu errichten, als soziales Vorbild der Opferbereitschaft und Hingabe an eine Sache gesehen, die angeblich das allgemeine Wohl garantierte.
Cuando terminó la dictadura y se inició el proceso de recuperación de la democracia, las familias de las víctimas no pudieron contar con sus representantes políticos para rebatir los argumentos con los que el régimen franquista había educado, vigilado y castigado a dos generaciones de españoles.
Als die Diktatur zu Ende ging und der Prozess der Wiedererlangung der Demokratie begann, konnten die Familien der Opfer nicht mit ihren politischen Vertretern rechnen, um die Argumente zurückzuweisen, mit denen das frankistische Regime zwei Generationen von Spaniern erzog, überwacht und bestraft hatte.
Las impunidades jurídica y política que obtuvo la élite franquista con la ley de amnistía no incluían la social. Nadie conocía cómo iban a reaccionar los familiares de los miles de desaparecidos republicanos que permanecían en fosas comunes. Y cuyo deseo natural de dignificar a sus seres queridos había entrado en conflicto con los partidos políticos que habían decidido condenarlos al olvido.
Die juristische und politische Straflosigkeit, die die frankistische Elite mit dem Amnestiegesetz erhielt, hatte aber die soziale nicht beinhaltet. Niemand konnte abschätzen, wie die Familien der Tausenden in Massengräber verschwundenen Republikaner reagieren würden. Deren natürlicher Wunsch, ihre geliebten Angehörigen zu würdigen, trat mit den politischen Parteien in Konflikt, die beschlossen hatten, sie dem Vergessen zu überlassen.
En el año 79 se celebraron las primeras elecciones municipales tras la muerte de Franco. Y en ellas los partidos políticos que habían sido clandestinos durante la dictadura obtuvieron importantes alcaldías. Muchas personas vieron ese cambio político como la señal que estaban esperando. En zonas de España como La Rioja o Navarra comenzaron a realizarse numerosas exhumaciones y en algunos casos, como en Calahorra, llegaron a manifestarse delante de las casas de los pistoleros de Falange exigiendo justicia.
Im Jahr 1979 wurden die ersten Gemeinderatswahlen nach Francos Tod abgehalten. In diesen erhielten die politischen Parteien, die während der Diktatur im Untergrund gewesen waren, wichtige Bürgermeisterämter. Viele sahen diesen politischen Wechsel als Signal, auf das sie gewartet hatten. In Gebieten Spaniens wie La Rioja oder Navarra begann man, zahlreiche Exhumierungen vorzunehmen. Und in einigen Fällen, wie dem in Calahorra, demonstrierte man mit der Forderung nach Gerechtigkeit vor den Häusern der falangistischen Täter.
Ese movimiento social se extendió durante dos años hasta el 23 de febrero de 1981. Ese día, El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, irrumpió en el Congreso de los Diputados con la intención de dar un golpe de Estado. Al grito de «quieto todo el mundo», entró en el hemiciclo empuñando su pistola.
Diese soziale Bewegung wuchs während der nächsten zwei Jahre, bis zum 23. Februar 1941. An diesem Tag unterbrach der Oberleutnant der Guardia Civil eine Sitzung der parlamentarischen Abgeordnetenkammer mit dem Ziel eines Staatsstreichs. Mit dem Ruf «Ruhe» stürmte er in den Plenarsaal mit gezückter Pistole.
Ese día miles de personas sintieron el miedo en el que habían sido educados durante la dictadura. Muchas corrieron a las tiendas para llenar sus casas de comida. La reactivación del miedo les recordó el hambre que habían padecido durante los primeros años de la dictadura y activó la represión de su memoria, a la que habían sido obligados en los años del franquismo. Eso hizo que el movimiento social que se había iniciado quedara interrumpido.
An diesem Tag spürten Tausende die Angst, mit der sie während der Diktatur erzogen worden waren. Viele liefen in die Geschäfte, um ihre Lebensmittelvorräte aufzustocken. Die neuerliche Aktivierung der Angst erinnerte sie an den Hunger, den sie während der ersten Jahre der Diktatur erlitten hatten, und löste die Verdrängung ihrer Erinnerung aus, zu der sie in den Jahren des Frankismus gezwungen waren. Das bewirkte, dass die soziale Bewegung, die begonnen hatte, je unterbrochen wurde und zurückblieb.
Un año y medio después del intento de golpe de Estado llegó al gobierno el Partido Socialista, liderado por Felipe González. Durante los 14 años que permaneció en el poder, mantuvo vigente el acuerdo tomado durante la transición de no buscar responsabilidades entre los supervivientes franquistas, lo que incluía no prestar ayuda a las víctimas de la represión.
Eineinhalb Jahre nach dem Putschversuch kam die sozialistische Partei, geführt durch Felipe González, an die Regierung. Während der 14 Jahre, die sie an der Macht blieb, hielt sie die Abmachung aufrecht, die sie im Übergang zur Demokratie geschlossen hatte. Die Verantwortlichen unter den noch lebenden Frankisten nicht zu suchen, was mit Einschluss den Opfern der Repression auch keine Hilfestellung zukommen zu lassen.
El proceso iniciado en los últimos 5 años ha surgido al margen de los partidos políticos. En este tiempo la sociedad española ha conocido colectivamente su propia historia. La realidad de los niños secuestrados a las presas republicanas, como en Argentina, la existencia de decenas de campos de concentración en los que fueron confinados más de 400.000 republicanos.
Der Wandel der letzten 5 Jahre ist am Rand der politischen Parteien eingetreten. In dieser Zeit hat die spanische Gesellschaft erst ihre eigene Geschichte kollektiv kennengelernt. Die Wahrheit über die entführten Kinder der verhafteten Republikanerinnen, ähnlich wie in Argentinien. Die Existenz von Dutzenden Konzentrationslagern, in denen mehr als 400.000 Republikaner inhaftiert waren.
Los acuerdos tomados por Franco y Hitler para que miles de republicanos fueran deportados al campo de concentración de Mauthausen, o la existencia de más de 30.000 desaparecidos que permanecen en fosas comunes o que fueron echados al mar para que no quedara ni rastro de ellos. También hemos conocido la existencia de miles de esclavos políticos que durante años llevaron a cabo obras públicas y privadas.
Das Abkommen zwischen Hitler und Franco, damit tausende Republikaner in das Konzentrationslager Mauthausen deportiert werden konnten. Oder die Existenz von mehr als 30.000 Verschwundenen, die in Massengräbern verscharrt oder ins Meer geworfen wurden, um keine Spuren zu hinterlassen. Wir haben auch von der Existenz von tausenden politischen Sklaven erfahren, die über Jahre hinweg öffentliche und private Arbeiten verrichteten.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha supuesto un gran impulso para este proceso. La causa de los desaparecidos ha ocasionado un gran impacto en la opinión pública española y su labor ha tenido mucho que ver con el hecho de que el 20 de noviembre de 2002 el Parlamento español condenase por primera vez y por unanimidad el golpe de Estado franquista e hiciese un reconocimiento expreso de las víctimas.
Der Verein zur Wiedererlangung des historischen Gedächtnis hat einen wichtigen Impuls für diesen Prozess gesetzt. Die Berichte über die Verschwundenen haben einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung in Spanien bewirkt. Und seine Arbeit hat viel damit zu tun, dass am 20. November 2002 im spanischen Parlament der frankistische Staatsstreich das erste Mal und mit Einstimmigkeit verurteilt und eine explizite Anerkennung der Opfer ausgesprochen wurde.
Este proceso ha sido el causante de una reacción por parte de la derecha que sociológicamente continúa vinculada al franquismo. En los últimos años ha crecido un proceso de revisionismo histórico que trata de difundir, en pleno siglo XXI, la misma interpretación de la guerra civil y de la dictadura franquista que durante años ofreció el régimen del dictador Francisco Franco.
Das wiederum verursachte die Reaktion der Rechten, die soziologisch noch immer mit dem Frankismus verbunden ist. In den letzten Jahren hat die revisionistische Geschichtsschreibung zugenommen, die versucht, mitten im 21. Jahrhundert die gleiche Interpretation des Bürgerkriegs und der frankistischen Diktatur zu verbreiten, die das Regime des Diktators Francisco Franco über Jahrzehnte hinweg angeboten hatte.
En el documental de la televisión de Cataluña, Las Fosas del Silencio, una mujer que acudía a una misa en recuerdo de los muertos franquistas fue preguntada por las exhumaciones de las fosas de los republicanos. Su respuesta fue la siguiente: esto es una campaña orquestada por el diablo, lo están estropeando todo, nosotros que ya les habíamos perdonado. Es evidente que ese perdón nunca ha existido, pero la frase que representa perfectamente los beneficios del olvido obtenidos por los franquistas es: lo están estropeando todo. La mujer estaba denunciando de ese modo que la transición lo había dejado arreglado todo, para los miles de franquistas que no han tenido que asumir ninguna responsabilidad por la destrucción de la primera democracia que tuvo España, la Segunda República, y el asesinato, la detención ilegal y el exilio de cientos de miles de personas.
In dem Dokumentarfilm des katalanischen Fernsehens Die Gräber der Stille wurde eine Frau, die an einer Andacht für die toten Frankisten teilnahm, zu den Exhumierungen der republikanischen Massengräber befragt. Ihre Antwort war die folgende: das ist eine vom Teufel angeführte Kampagne. Sie machen alles kaputt. Wir haben ihnen schon vergeben. Es ist evident, dass dieses Vergeben niemals existiert hat. Aber der Satz, der die wunderbaren Vorteile des Vergessens für die Frankisten repräsentiert, ist: sie machen alles kaputt, sie ruinieren alles. Die Frau drückt auf diese Weise aus, dass der demokratische Wandel alles geordnet zurückgelassen hatte. Allerdings nur für die tausenden Frankisten, die keine Verantwortung für die Zerstörung der ersten spanischen Demokratie, die Ermordung, die illegalen Verhaftungen und das Exil von hunderttausenden Personen übernehmen mussten.
El cambio de gobierno ocurrido en España en marzo de 2004 ha supuesto una transformación en la relación de las instituciones públicas con la memoria histórica. En esta nueva etapa de gobierno socialista ya no sirve el argumento de que existe un peligro de involución militar y, por lo tanto, las posibilidades para frenar el proceso son menores. De hecho, en julio de 2004, el Consejo de Ministros anunció la creación de una comisión interministerial para las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. Este organismo tuvo por objeto estudiar la situación de las víctimas y tomar medidas para asistirlas y reparar el daño causado por la guerra y la dictadura.
Der Regierungswechsel im März 2004 hat einen Wandel im Verhältnis der öffentlichen Institutionen mit dem historischen Gedächtnis eingeleitet. In dieser neuen Etappe der sozialistischen Regierung gilt das Argument der Gefahr eines militärischen Eingreifens nicht mehr. Und so sind die Möglichkeiten, den Prozess zu bremsen, geringer. Im Juli 2004 kündigte der Ministerrat tatsächlich die Bildung einer interministerialen Kommission für die Opfer des Bürgerkriegs und der frankistischen Diktatur an. Diese Institution hatte die Aufgabe, die Situation der Opfer zu recherchieren, Hilfestellung zu leisten und den Schaden wieder gut zu machen.
Desde muchos sectores sociales se desconfió de las medidas que pudiera tomar el gobierno. El miedo a despertar a sectores de la extrema derecha que han permanecido inactivos estaba presente. En la madrugada del 16 de marzo de 2005, el gobierno decidió retirar una estatua ecuestre del general Franco que permanecía expuesta en una vía pública en Madrid. La retirada se llevó a cabo de noche, sin avisar a nadie, con la excusa de no dar oportunidad a la presencia de seguidores del régimen franquista que hubieran tratado de evitar la retirada, pero muchos sectores de izquierda consideraron indignante la medida por no haber podido asistir a la que se hubiera convertido en una fiesta de la democracia.
In vielen Bereichen der Gesellschaft misstraute man den Maßnahmen, die die Regierung setzen könnte. Die Angst, die extreme Rechte zu wecken, die bis dahin ruhig geblieben war, ging um. Im Morgengrauen des 16. März 2005 beschloss die Regierung, eine Reiterstatue General Francos in einer öffentlichen Straße in Madrid abzumontieren. Wir sehen hier das Foto. Die Demontage ist in der Nacht vollzogen worden, ohne jemanden zu informieren, mit der Ausrede, dass man den Anhängern des frankistischen Regimes keine Möglichkeit hätte geben wollen, das Entfernen der Statue zu verhindern. Aber viele aus der Linken betrachteten enttäuscht die Maßnahme. Sie wären gern dort gewesen, um ein Fest der Demokratie zu feiern.
Si el gobierno socialista decide finalmente afrontar con responsabilidad las labores que debería llevar a cabo, tendrá muchas tareas que desempeñar. Todavía existen en España miles de calles y monumentos que ensalzan a los generales franquistas. En los centros de enseñanza, los contenidos que se imparten acerca de la historia de la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista son extremadamente deficitarios. Miles de jóvenes desconocen quién era el general Franco y qué consecuencias tuvo su golpe de Estado, e incluso los restos del dictador permanecen en el Valle de los Caídos, un gigantesco mausoleo que se sostiene con los impuestos de todos los ciudadanos.
Wenn die sozialistische Regierung sich endlich entschließen sollte, sich verantwortungsvoll ihrer Arbeit zu stellen, hätte sie viele Aufgaben zu erledigen. Es gibt in Spanien immer noch tausende Gassen, Straßen und Denkmäler zu Ehren der frankistischen Generäle. In den Schulbüchern sind die Inhalte, die sich der Geschichte der Zweiten Republik, des Bürgerkriegs und der frankistischen Diktatur annehmen, äußerst defizitär. Tausende Jugendliche wissen nicht, wer General Franco war und nichts von den Auswirkungen, die sein Staatsstreich hatte. Und schließlich verbleiben die Gebeine des Diktators im Tal der Gefallenen, einem gigantischen Mausoleum, das mit den Steuergeldern aller Staatsbürger erhalten wird.
El actual proceso que se está dando en España debe servir para construir y reconstruir nuestra memoria democrática. Es una deuda que tiene nuestra sociedad con los miles de personas que padecieron el franquismo y con otros muchos miles que han muerto en estos años de democracia sin haber recibido ningún reconocimiento institucional.
Die aktuellen Ereignisse in Spanien sollten uns dienen, unser demokratisches Gedächtnis wieder zu bauen und wieder aufzubauen. Es ist die Schuld, die unsere Gesellschaft den tausenden Personen gegenüber hat, die den Frankismus erlitten haben, und gegenüber jenen Tausenden, die während den Jahren der Demokratie gestorben sind, ohne irgendeine offizielle Anerkennung bekommen zu haben.
Durante una excavación que llevamos a cabo en el verano de 2002, un hombre nos regaló una ilustración de Castelao, un intelectual gallego muerto en su exilio de Buenos Aires. En el año 37 realizó una colección de dibujos con el título de Galicia Mártir, en el que nos regalaron ese día podía verse a un grupo de hombres que echaban cadáveres dentro de una fosa común, y debajo podía leerse una leyenda que decía: no entierran cadáveres, entierran semillas. El dibujo explicaba perfectamente el proceso en el que estamos, recogiendo esas semillas que nos dejaron los hombres y las mujeres que construyeron nuestra primera democracia y fueron asesinados por ello. Sus nietos somos un accidente sociológico que no habían previsto quienes diseñaron el olvido, y estamos dispuestos a dignificar su memoria y que ocupen en la historia el lugar que merecen.
Während einer Ausgrabung, die wir im Sommer 2002 durchführten, schenkte uns ein Mann ein Bild von Castelao, eines galizischen Intellektuellen, der in seinem Exil in Buenos Aires verstorben war. Im Jahr 1937 verwirklichte er eine Reihe von Zeichnungen mit dem Titel Märtyrer Galizien. Auf dem Bild, das uns geschenkt wurde, sieht man eine Gruppe von Männern, die Kadaver in ein Massengrab werfen. Darunter steht geschrieben: Sie begraben keine Kadaver, sondern Samenkörner. Diese Zeichnung erklärt perfekt den Prozess, in dem wir uns befinden. Wir sammeln diese Samenkörner, die uns die Männer und Frauen hinterlassen haben, die unsere erste Demokratie erbaut und die deswegen ermordet wurden. Wir Enkel sind ein soziologischer Unfall, die diejenigen nicht vorgesehen haben, die das Vergessen erfunden haben. Wir sind bereit, ihr Gedächtnis, ihre Erinnerung zu würdigen und ihnen einen Platz in der Geschichte zuzuweisen, den sie verdient haben. Dankeschön.
Vielen Dank für das Statement. Ich möchte gleich sozusagen Ihnen die Möglichkeit geben, mit den Referenten zu diskutieren und möchte bitten, sozusagen Fragen zu stellen. Gibt es schon eine Frage ad hoc?
Ich möchte wissen, bitte. Diese Freiwilligen, die nach Spanien gegangen sind, also auch von Österreich. Also, ich möchte gerne wissen, bei diesen internationalen Brigaden, wo auch Österreicher beteiligt waren, wie das funktioniert hat. Sind die einfach los? Ist das unterstützt worden finanziell? Oder sind sie ganz freiwillig auf ihre Kosten nach Spanien gereist und haben dort mitgekämpft?
Also ich bin kein Experte für die Geschichte der internationalen Brigaden, aber was ich darüber weiß, ist, dass es wirklich die unterschiedlichsten Wege gab und die unterschiedlichsten Weisen gab und Arten und Weisen, auf die Freiwillige tatsächlich nach Spanien gekommen sind. Es gab natürlich Unterstützung durch die internationale, also die Komintern, die kommunistische Internationale, die ja im Grunde diese ganze Angelegenheit der internationalen Brigaden in Spanien als Unterstützung der republikanischen Seite ins Leben gerufen hat und die auch sozusagen logistische Hilfe zum Teil gegeben haben, aber für viele, also das hängt dann auch immer von den gesetzlichen Situationen in den verschiedenen Herkunftsländern ab, inwieweit das überhaupt erlaubt war, sozusagen in einem anderen Land, in einer anderen Armee kämpfen zu dürfen. Das ist ja in den meisten Ländern eigentlich verboten, ja. Und deshalb sind die meisten halt auch illegal aus ihren Heimatländern dann nach Spanien gegangen und praktisch sozusagen die ganze Reise war dann auch durch die Illegalität geprägt und sehr beschwerlich und schwierig. Also da gibt es abenteuerliche Geschichten von den unterschiedlichsten Leuten, wie sie dahin gekommen sind. Aber das ist sicherlich ein eigenes Thema.
Also bei den Interbrigadisten war es ja so, dass 1996 oder 97, irgendwann Mitte der 90er Jahre, wurde ja sozusagen als Anerkennung für ihren Kampf, für die republikanische Seite, ihnen die spanische Staatsbürgerschaft angeboten. Und sie wurden auch eingeladen, sozusagen nach Spanien zu kommen und sozusagen auf Kosten der spanischen Regierung das Land zu besuchen. Meine Frage an Santiago Macias, wie ist der Stellenwert sozusagen der Interbrigadisten jetzt in der Diskussion in der spanischen Öffentlichkeit, beziehungsweise auch hinter dem Hintergrund, dass ja an die 500.000 Spanier geflüchtet sind nach dem Krieg? Und wie ist die spanische Gesellschaft mit diesen 500.000 Exilanten umgegangen? Haben die auch die Staatsbürgerschaft wieder zurückbekommen? Wie sieht es da aus? Vielleicht kannst du das...
Bueno, la pregunta es, en la sociedad española, como ven, bueno, dos preguntas en realidad, son dos preguntas. Una pregunta es, ¿cómo ven las brigadas internacionales? Y la otra es una pregunta por la ciudadanía, si lo tienen de vuelta o no. Y la segunda pregunta es, ¿cómo trata la sociedad española los emigrados, los exilados?
Los exiliados españoles
en todo el mundo,
vale. Bueno, en primer lugar, los brigadistas internacionales, los que evidentemente tienen el reconocimiento de una parte importante de la sociedad española, porque fueron la verdadera esencia de la ayuda internacional a España.
Also die Interbrigadisten genießen einen hohen Stellenwert in der spanischen Gesellschaft, weil sie halt wirklich der internationale Rückhalt waren, und zwar der einzige Rückhalt waren, den die Republik international bekommen hat.
Teniendo en cuenta, bueno, pues la historia en sí, lo que sucedió durante la guerra y lo que sucedió después de la guerra. El mantenimiento del régimen franquista durante 40 años también tuvo, buena parte de la culpa, pues algunas potencias extranjeras. Por eso, bueno, yo personalmente y seguramente muchísimas millones de españoles reconocen la ayuda de las brigadas internacionales que apostaron, que arriesgaron su vida y muchos la perdieron en España.
Also und auf der anderen Seite ist dann natürlich zu sehen, also im internationalen Kontext, dass das frankistische Regime Rückhalt bekommen hat, und zwar also über 40 Jahre hinweg, also nicht nur während des Krieges, sondern auch in der Nachkriegszeit, um sich 40 Jahre lang an der Macht zu halten. Und das ist sozusagen der andere Teil der internationalen Hilfe, die Spanien erhalten hat.
Y en segundo lugar, solamente una cuestión de la primera pregunta. Una de las primeras medidas que ha tomado el gobierno en España con la recién aprobada Ley de la Memoria ha sido la de dar a los brigadistas internacionales la nacionalidad española.
Und eben mit diesem Ley de Memoria, also mit diesem Gesetz der Erinnerung, mit dem Gesetz des Gedächtnis, hat eben die spanische Regierung beschlossen, den internationalen Brigadisten die spanische Staatsbürgerschaft zu verleihen.
Y sobre en la segunda cuestión, la de los exiliados españoles, pues bueno, hay que tener en cuenta, un poco dentro de la intervención que yo hice, el trato que se le dio durante 40 años a las personas que tuvieron que abandonar el país y a las que perdieron la vida incluso por defender a la República, ¿no? Entonces, esas dos generaciones que pasaron durante el franquismo, pues ya dieron lugar, bueno, pues seguramente a un desprecio absoluto por parte de los que estaban dentro del país y los que apoyaban al régimen franquista y el resto.
Und also zu den Exilierten ist eben auch wieder diese zeitliche Komponente zu sehen, also diese 40 Jahre Frankismus, das sind also zwei Generationen im Exil sozusagen, die innerhalb Spaniens also schlecht angesehen worden sind, eben als die das Vaterland verlassen haben. Ja, aber er persönlich sieht das natürlich ganz anders. Ne?
Und haben die auch die Staatsbürgerschaft wieder zurückbekommen?
Por cierto, genera solamente una cosa, genera mucha polémica, ha generado, hay una explicación que es muy clara, ha generado mucha polémica otra medida de la ley de la memoria, que es la de dar la nacionalidad a los hijos de los exiliados y a los descendientes de los exiliados, la derecha en España, la...
Und mit diesem Gesetz ist eben auch den Kindern und den Enkeln der Exilierten die Staatsbürgerschaft wieder zurückgegeben worden, was aber eine große Polemik ausgelöst hat innerhalb Spaniens.
La derecha española ha visto la medida no como de reconocimiento, sino como de una búsqueda de votos de los descendientes de los exiliados. Todavía sigue viendo el tema, pues lo sigue examinando desde el punto de vista electoral.
Und die Rechte war strikt dagegen, also die rechten Parteien, die rechten politischen Parteien waren strikt dagegen und haben das also abqualifiziert als Wahlgag oder als Wahlkampf. Versprechen und also haben nicht also das, was dahinter steht, anerkannt.
Vielleicht kann ich noch eine kleine Hinzufügung machen, weil das ja aktuell ist, wie gesagt, also die Möglichkeit jetzt für Enkel von Exilierten die spanische Staatsbürgerschaft zu erhalten, hat insbesondere in Lateinamerika zu einer ganz starken Mobilisierung geführt. Man spricht jetzt davon, dass auf Kuba beispielsweise um die 200.000 Kubaner, die also spanischer Abstammung sind, von Bürgerkriegsexilierten, eventuell vor den spanischen Konsulaten stehen könnten. Insgesamt, es sind schon einige Tausend, die davor stehen. Ja, ob es denn 200.000 werden, ist dann noch die Frage, aber das ist sozusagen die maximale Ziffer, die da genannt wurde und die halt dann in der Tat spanische Staatsbürger werden konnten. Der erste hat, glaube ich, seinen Pass schon abholen dürfen und die dann natürlich nach Spanien kommen werden. Nicht? Und in Argentinien gibt es so eine ähnliche Bewegung. Also das hat durchaus schon Auswirkungen, bevor viele andere Dinge von dem Gesetz noch gar nicht umgesetzt worden sind. In Spanien selbst gibt es dort schon, also in Lateinamerika, deutliche Effekte. Ja.
Bitte sehr.
Ich habe bei dieser Transition zwei Dinge, glaube ich, nicht ganz verstanden. Ein Gewerkschafter hat freiwillig dafür plädiert, dass quasi alles unter den Teppich gekehrt wird, obwohl er selbst Opfer der Diktatur war. Insofern, natürlich ist in Österreich auch viel schnell vergessen worden, aber nicht unbedingt von Seiten der Opfer, sondern von Seiten der Täter forciert das Vergessen. Jetzt verstehe ich nicht ganz, warum der das freiwillig quasi unterschrieben hat und warum, falls ich das richtig verstanden habe, die Sozialwissenschaft diese Transition als mustergültig oder beispielgebend bezeichnet, wenn eigentlich sich noch herausstellt, spätestens 30 Jahre später haut es hinten und vorne nicht hin.
Ja. Also ich fange mit der zweiten Frage an. Der Aspekt der der unaufgearbeiteten Vergangenheit ist in der Tat ein Aspekt gewesen, der, glaube ich, Soziologen und Politologen in den 80er Jahren, die diesen Prozess untersucht haben, noch gar nicht so präsent gewesen ist als wirkliches Problem. Und es ist ja auch in der spanischen Gesellschaft nicht lange Zeit nicht wirklich diskutiert worden. Ja, wir haben ja wirklich seit 2000 eigentlich erst die Situation, dass diese ganze Problematik wirklich öffentlich war, natürlich immer da. Ja, man hätte es wissen können, man hätte es wissen müssen auch vielleicht, aber es ist in dem Sinne kein gesellschaftspolitisches Problem gewesen, was in der Öffentlichkeit diskutiert worden wäre. Und auch für die Sozialwissenschaft ist das, als sie diese Urteile sozusagen gefällt hat, kein Mangel gewesen in dem Sinne. Das würde ich mal so als Erklärung stehen lassen. Und ansonsten muss man ja schon sagen, dass abgesehen jetzt von diesem Aspekt die Dinge recht glimpflich und glatt verlaufen sind, ja, von 75, wo man zunächst überhaupt nicht wusste, was passieren würde, bis 1978, bis zur Inkraftsetzung der neuen Verfassung. Die zweite Frage ist in der Tat aus der heutigen Sicht die brennendste eigentlich. Wieso gibt die Linke in der Transition eigentlich sozusagen ihre Vergangenheit auf? Ja? Das ist wahrscheinlich auch nur aus der damaligen Situation richtig erklärbar. Man muss natürlich auch immer bedenken, dass die Transition nicht sozusagen im luftleeren Raum sich vollzogen hat, sondern es gab letztendlich immer noch die Stützen des alten Regimes, ja, insbesondere natürlich das Militär, von dem aus man ja immer eine Putschgefahr erwarten musste. Und es kommt dann ja auch 1981, wo die Transition eigentlich schon abgeschlossen ist, zu einem Putsch. Aber die Gerüchte ziehen sich eigentlich von Ende der 70er Jahre bis dahin. Auch die Transition als solche ist dann nicht völlig krisenfrei gewesen. Das heißt also, da gab es immer so ein Gegengewicht, was die Angst vor einem möglichen Totalrückschlag dieses ganzen Demokratisierungsprozesses beflügelt hat. Das ist sicherlich ein ganz gewichtiger Grund gewesen, weshalb die Linke so kompromissbereit gewesen ist. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass also nach allem, was ich über die Transitionszeit und die Haltung der Linken, also der, sagen wir mal, etablierten Linken, ja, Sozialisten, auch die Eurokommunisten, die es ja zu der Zeit waren, so gesehen habe, war wirklich die Forderung in erster Linie seit dem Tode Frankos Amnestie, 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 und zwar natürlich für die eigenen Gefangenen, politischen Gefangenen in erster Linie, dass man zugleich die Straflosigkeit für die Täter mitsanktioniert. Ich habe kaum ein Indiz dafür gefunden, dass das irgendwie umstritten gewesen ist in der etablierten Linken. Da mag es vielleicht extremistische Gruppen gegeben haben oder wie auch immer, wo das vielleicht diskutiert worden ist. Aber ich, in der Tat, es war, glaube ich, wirklich eine Situation, wo man bereit war, für die Zukunft, für eine demokratische Zukunft, sehr viel aufzugeben. Und ja, anders kann ich es mir eigentlich auch nicht erklären. Und das ist natürlich zu Recht jetzt von vielen jüngeren Linken nicht mehr verständlich, was damals passiert ist. Das ist die Situation.
Ich habe eine Wortmeldung von der Dame.
Ja, mich würde interessieren, wie diese Arbeit jetzt vor sich geht. An wen wenden sich da Angehörige, wenn sie die Geschichte ihrer Vorfahren, die Opfer geworden sind, erforschen? Und wie finden Sie heraus, wo diese geheimen Massengräber sind? Weil das wird ja sicher keine Aufzeichnungen geben. Also wie arbeiten Sie da? Und mich würde auch interessieren, wie wirkt sich das dann auf eine Stadt oder eine Gemeinde aus, wenn plötzlich solche Dinge aufbrechen, die so lange unter Verschluss gehalten waren, wo aber sicher jeder gewusst hat, auf welcher Seite die anderen stehen. Also welche Diskussionen und was kommt da alles in Gang, das würde mich ganz konkret interessieren.
La pregunta es para ti. ¿Cómo encontrás, digamos, las personas en las fosas comunes? ¿Cómo encontrás las fosas? ¿Y qué pasa después cuando pasa una exhumación en el pueblo con la gente, con los vecinos?
Bueno, hay el proceso para explicar cómo se llega a una fosa común y cómo se documenta depende de cada caso. Pero yo voy a explicar atendiendo a uno de los casos concretos.
Also es ist jedes Mal unterschiedlich, wie man so ein Massengrab findet. Er wird jetzt einen speziellen Fall ein Beispiel bringen.
Hay lugares donde las personas del pueblo han sido los guardianes del recuerdo de, bueno, pues de ese caso concreto, ¿no?
Sigo. Los guardias,
los que han guardado el recuerdo de lo que sucedió en aquel momento determinado.
Also hauptsächlich, also in diesem einen Fall ist es durch Zeitzeugen noch bekannt gewesen oder bekannt geworden, also die dabei waren.
Y por otra parte están los familiares de las personas que son asesinadas que les buscan. Los familiares por una parte buscan y los vecinos del pueblo donde fueron esas personas asesinadas recuerdan, ¿no? Y a veces nosotros hemos tenido la suerte de cruzar esos dos datos. La búsqueda por un lado y el recuerdo que está en un pueblo por el otro.
Und auf der anderen Seite sind die Familienangehörigen, die zu suchen beginnen und dann eben in einem glücklichen Fall sich das also überschneidet mit diesen Erinnerungen der Zeitzeugen. Und eben bei diesen Überschneidungen dann kommt es zu einem Resultat.
También hay que tener en cuenta que apenas existe documentación de todas las muertes extrajudiciales. En cambio, bueno, pues de los procesos militares y demás sí se guardan. Documentos.
Und es gibt also sehr wohl Dokumente über diese außergerichtlichen Hinrichtungen oder die standrechtlichen Erschießungen. Gibt es Dokumente, gibt es Aufzeichnungen, es gibt Gerichtsurteile.
Fue una de las consecuencias de la ley de amnistía y de los primeros años de la transición, la destrucción de muchos documentos que custodiaba, por ejemplo, la Guardia Civil, en los que se recogía la represión extrajudicial.
Obwohl also mit diesem Gesetz der Amnestie also auch viele Archive und viele Dokumente vernichtet wurden, eben zum Beispiel das Archiv der außergerichtlichen Hinrichtungen der Guardia Civil.
Eso dificulta la búsqueda documental de cada caso y que bueno sea muy importante ahora mismo en España los testimonios orales y sobre todo de gente que tiene una determinada edad. Hay que tener en cuenta que la guerra acabó este año hace 70 años, se van a cumplir.
Also diese Zerstörung der Dokumente und der Aufzeichnungen macht also extrem schwierig und hauptsächlich wird also aufgebaut auf mündliche Interviews, auf Gespräche, auf Erinnerungen von den Zeitzeugen, was es wiederum natürlich auch schwierig macht, weil diese Ereignisse 70 oder 80 Jahre zurückliegen.
Luego ya en la búsqueda en sí de la fosa, pues bueno, puede darse un caso que es el de la destrucción de la fosa por una obra pública, que es una muestra evidente del poco respeto que ha habido durante muchos años en España por esos lugares.
Und also oft kommt es auch vor, dass diese Massengräber entdeckt werden bei Bauarbeiten für öffentliche Gebäude, für Straßen oder also für Bauarbeiten, wo man dann oft auf so ein Massengrab stößt.
Pero afortunadamente en la mayoría de los casos hemos tenido suerte y hemos hallado esas fosas y los equipos de arqueólogos, los equipos de científicos que han llevado a cabo ese trabajo, quizás son los que mejor representan lo que es la búsqueda de una fosa. Y luego diré por qué.
Aber glücklicherweise sind also die meisten Massengräber sind gefunden worden oder kann man lokalisieren. Und es ist halt also eine mühsame und lange Arbeit von Wissenschaftlern, von Archäologen, die also da dran gehen und das Schritt für Schritt.
Los arqueólogos están acostumbrados a trabajar con restos de restos todo tipo de restos arqueológicos e incluso con necrópolis y otra serie de enterramientos medievales y de otras épocas, y en este caso lo que están haciendo es ayudar a unos familiares que están allí delante, que están viendo cómo trabajan, les están ayudando a cerrar un duelo.
Und also oft kommt es auch vor, also, dass es wirklich archäologische Arbeit ist und dass diese Massengräber oft auch auf alten Friedhöfen gefunden werden oder auf mittelalterlichen Friedhöfen, wo Archäologen graben und dann eben plötzlich Körper aus dem 20. Jahrhundert finden. Und was man dabei dann auch nicht vergessen darf, ist also die soziologische oder die psychologische Hilfestellung und Arbeit, eben die Angehörigen dieser Ermordeten dann Hilfestellung zu geben, damit sie mit der Trauer umgehen können auch.
La exhumación de una fosa común es un poco la recreación o la escenificación del funeral y de la despedida que no pudieron darle los familiares. Todas las veces cuando estamos en una exhumación y están los familiares allí, se acerca gente de su pueblo y se acercan incluso vecinos del pueblo donde está la fosa que ni tan siquiera conocían a los familiares, pues se acercan a saludarles, se acercan a acompañarles en ese momento.
Und also so eine Exhumierung funktioniert also sozusagen umgekehrt wie normalerweise eine Beerdigung. Also es ist ein Prozess des Trauerns und des Verabschiedens. Und also jedes Mal, wenn so ein Massengrab geöffnet wird, kommen auch die Nachbarn oder kommen Angehörige und leisten dort also Trauerarbeit.
Por eso es tan importante llevar a cabo la exhumación en sí, ¿no? Sobre todo por una cuestión terapéutica y otra serie de cuestiones.
Und deshalb ist es auch so wichtig, diese Exhumierungen vorzunehmen, weil es einen therapeutischen Prozess einleitet.
Una vez que la fosa se ha sacado, pues suceden muchas cosas, ¿no? Primero, la labor científica sigue hasta el punto de la identificación genética o por otra serie de métodos.
Und also bei einer Öffnung von so einem Massengrab geht mit der Öffnung fängt die Arbeit erst an. Also wenn man die Überreste herausnimmt und es geht dann also weiter bis zu Gentests, um also festzustellen, wer da eigentlich drinnen liegt.
Y por parte de la sociedad, por parte del pueblo, por ejemplo, donde estaba la fosa, o por parte del pueblo de los familiares al que luego llevan los restos, porque a veces no es el mismo pueblo.
Und die Arbeit setzt sich auch fort, also in den Dörfern und in den Städten und mit der Bevölkerung dort, weil ja oft also nicht die Menschen in ihrem Heimatdorf verschossen worden sind, ja, sondern in anderen Dörfern.
La reacción que se produce es siempre positiva, sobre todo positiva porque seguramente pensaban, por todo lo que ha venido de atrás, seguramente pensaban que se podría volver a reproducir escenas, que no son escenas desagradables por todo lo que ha sucedido antes, ¿no? Pero sin embargo, la exhumación es un acto de justicia y además es un momento totalmente normal y totalmente pacífico, ¿no?
Aber es sind immer positive Reaktionen von der Bevölkerung. Anders als man annehmen würde, also dass da wieder alte Geschichten hochkommen oder die Retraumatisierung stattfindet, sind also die Reaktionen positiv und es wird durchaus auch mit Normalität dann einfach wahrgenommen wie halt eine Beerdigung.
Y no sé si contesté a la pregunta en sí, ¿no?
Eine Frage, also zwei Fragen an unseren spanischen Freund.
Dos preguntas más.
Wie ist Ihre Familie involviert? Das ist die erste Frage in diese, also Ihr Vater, Ihr Großvater und so weiter. Und die zweite Frage ist, wir haben es in Österreich als sehr positiv empfunden, dass es ohne Komplikationen der Übergang von Franco-Regime, wir haben es so empfunden, dass Juan Carlos da sehr gut gearbeitet hat.
Primera, la de tu familia. Uh-huh. Y la otra es, por la transición, que en Austria se tomó como algo positivo, ¿no? Que la dictadura se va y viene la democracia. Uh-huh. ¿Cómo lo veis vos?
Vale. Bueno, por una parte, yo no tuve a un abuelo en una fosa común. Soy familia, bueno, soy miembro de una familia represaliada, pero con otro tipo de represalias, ¿no? Un familiar mío combatió una lucha antifranquista.
Also er hat also auch eine antifrankistische Familiengeschichte, allerdings eine bisschen andere. Also er hat keine Angehörigen in einem Massengrab verloren oder gefunden, obwohl also Familienangehörige im antifrankistischen Kampf gefallen sind.
Y por otra parte, evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con el modelo de transición que se hizo en España, porque ha dejado muchas secuelas que todavía siguen ahí pendientes. Es evidente que si nosotros llevamos a cabo esta labor es porque la transición pues dejó muchas cuentas pendientes.
Also ja, mit dem Übergang, mit dieser Transition von Franco auf Juan Carlos also überhaupt nicht zufrieden. Es sind also sehr viele Kapitel offen geblieben und eben sehr viele Arbeiten noch zu erledigen.
Otra cosa es discutir si se tuvo que hacer así por otra serie de circunstancias. Eso es otro debate diferente, ¿no? Pero si tengo que contestar, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, evidentemente no lo estoy.
Und es ist natürlich eine andere Sache, die historische Diskussion zu führen, ob man es damals hätte anders machen können. Und wenn man also alle Umstände mit einrechnet, also darüber kann man diskutieren. Aber jetzt vom heutigen Standpunkt aus gesehen, sind eben sehr viele Dinge liegen geblieben.
Juan Carlos I, el rey de España, es el heredero legítimo de Franco. No es que lo diga yo, es que incluso juró los principios del movimiento, un juramento que todavía no ha modificado, ¿no? Y tampoco todavía ha tenido un gesto hacia las víctimas del franquismo.
Also Juan Carlos selbst steht also in dem Erbe Francos und hat noch also auf die alten Formeln von Franco geschworen und seinen Thron angetreten.
No sé dónde te quedas. A ver, te decía que nunca ha tenido un gesto hacia las víctimas del franquismo.
Und er hat also auch für die Opfer des Frankismus keinen Finger gerührt.
No es la primera vez que Juan Carlos I dice públicamente, tanto pública como privadamente, tampoco ha tenido ningún reparo en decirlo, que ante su presencia no consiente que se hable mal de Franco.
Also, und es ist weder bekannt, dass er öffentlich noch privat irgendwann mal schlecht über Franco gesprochen hätte.
Ich habe drei Wortmeldungen gesammelt hier, dann Florian und dann die dritte von dem Herrn.
Danke, zwei kurze Fragen. Bei Ihrer ersten Folie ist eine Fahne im Hintergrund rot, gelb, lila. Fahne ist?
Das ist die Trikolore der Republik.
Das ist die Republik.
Ja, das ist die republikanische Fahne, die sich halt von der spanischen abhebt. Nicht? Also die beiden, gelb und rot, sind sozusagen aus der spanischen Flaggentradition schon des 19. Jahrhunderts. Und dieses Violett ist dazugekommen, wenn ich richtig informiert bin, auch irgendwie aus der republikanischen Tradition des 19. Jahrhunderts schon als Farbe, die ursprünglich mal Kastilien gehört haben soll. Aber das ist also sozusagen das Symbol der Republik bis heute geblieben.
Und die zweite Frage, vor 5 Jahren ungefähr hat es in Spanien so einen großen Bucherfolg gegeben, einen Roman, Der Soldados de Salamina, die Soldaten von Salamis, das eine kleine Episode des Bürgerkriegs zum Thema hat. Die Frage ist, ob das einfach ein Zufall war, dass das eben vor 5 Jahren ungefähr so ein Riesenerfolg war, ist monatelang Nummer 1 der Bestsellerlisten gewesen, ist relativ bald verfilmt worden, oder ob das schon programmatisch ist und ob dieses Buch 10 Jahre früher nicht möglich gewesen wäre.
Hace 5 años se publicó un libro, una novela de los soldados de
Salamina.
Y la pregunta es si es casualidad que justo hace 5 años se publicó o si hubiera sido posible también publicarlo 10 años antes.
Bueno, hay que tener en cuenta que la guerra civil es uno de los conflictos bélicos que más bibliografía ha generado.
Also der spanische Bürgerkrieg ist wohl ein Ereignis, das die meisten Buchveröffentlichungen in Spanien nach sich gezogen hat.
Pero indiscutiblemente en los últimos años ha habido se ha multiplicado por muchas cifras la publicación de novelas. Soldados de Salamina quizá fue la que tuvo más repercusión a nivel internacional, pero ha habido otras también muy interesantes y necesarias para el proceso.
Und in den letzten Jahren sind die Publikationen explodiert. Und die Soldados de Salamina ist nur ein Buch von vielen, das aber ja großen Erfolg gehabt hat, aber es gibt auch sehr viel anderes Lesenswertes.
Y como anécdota contar una cosa solamente que a pesar de ser uno de los conflictos bélicos con más bibliografía, mucha gente en España, hablo a nivel de los pueblos y a nivel de la sociedad en sí, dice que de esto no se ha hablado. Y ahora explicaré por qué. Quizá porque es la explicación, vamos. Puedes.
Also eine Anekdote. Also viele Bücher sprechen ja davon, dass sie jetzt endlich davon sprechen, von dem noch nie gesprochen worden ist.
Y la explicación, vamos, a mi modo de ver, yo he escrito 3 libros sobre la guerra civil quizá hay una diferencia entre unas publicaciones y otras, ¿no?
Die Begründung ist also folgende, also er hat auch schon 3 Bücher über den Bürgerkrieg geschrieben und denkt folgendes.
En el primer libro que Emilio Silva y yo, que es el presidente de la asociación, el primer libro que escribimos, trataba exclusivamente de, no era un libro científico ni tampoco pretendía serlo, y trataba exclusivamente de casos con nombres y apellidos de todas las comunidades autónomas en España.
Also, und sein erstes Buch, das also auch nicht vorgibt, unbedingt wissenschaftlich zu sein, also hat nur davon gehandelt, wo welche Personen gefunden wurden, also in den Gräbern.
La tendencia en España a la hora de publicar libros sobre la guerra civil es de hacerlo a nivel global, a nivel cifras, a nivel movimientos militares, etcétera, y otra serie de cosas.
Und andere Bücher über den Bürgerkrieg sehen also eher so das analysieren es von einem globalen Standpunkt aus und mit Statistiken und mit Zahlen. Und aber nicht sozusagen von unten, also von den Dörfern, von den einzelnen Menschen, von den einzelnen Personen.
Muy pocas veces se ha hecho a nivel, recuento de víctimas. De hecho, en España no hay todavía no hay un censo de víctimas de la guerra civil, no se sabe. Hay una guerra de cifras que es precisamente provocada por esa falta de ese censo.
Was es aber nicht gibt, ist eine genaue Zählung der Opfer des Bürgerkrieges. Also da gibt es einen Krieg der Zahlen der Opfer sozusagen, also wo die Zahlen weit auseinanderklaffen, aber es gibt keine genauen Aufzeichnungen, wie viele Opfer auf republikanischer Seite der Bürgerkrieg verursacht hat.
España tiene más de medio centenar de provincias y hay muy pocas provincias donde se conozca exactamente, con nombres y apellidos en la lista de víctimas, muy pocas.
Und also auch auf der Ebene der Provinzen. Und Spanien hat viele Provinzen, ist es nicht einmal bekannt, wie viele Opfer welche Provinzen haben.
Seguramente eso generaría muchísima más bibliografía y la gente dejaría de decir que de esto nunca se ha hablado. Por eso lo decía a la hora de sus casos personales, de sus desaparecidos, la gente nunca los ha visto reflejados en un libro y quizás eso es la explicación a la afirmación que tiene.
Und, also, das würde dann noch eine Reihe von Publikationen nach sich ziehen, wenn man das endlich wüsste und wenn man also endlich auch auf die unteren Ebenen geht, auf die Provinzen, auf die Dörfer. Und darüber könnte man dann sprechen.
Der Florian.
Ich hätte sozusagen ein Fragenpaket, bestehend aus dem, was Sie erzählt haben, zu den Begräbnissen, also sozusagen der praktischen Trauerarbeit. Wir stammen ja beide aus katholischen Ländern und was ein ordentliches Begräbnis ist, auch wenn es das zweite ist, braucht einen Pfarrer. Wie verhalten sich katholische Würdenträger in so einem Fall? Erste Frage. Zweite Frage. Ich habe interessiert zugehört, was Sie erzählt haben über die Parteien und ihre offiziellen Stellungnahmen. In Österreich ist es so, dass die ehemaligen Bürgerkriegslager sozusagen eine offiziöse Sprachregelung haben und eine Sprachregelung nach innen. Und die beiden Erzählungen weichen sehr stark voneinander ab. Gibt es diesen Double Speak im Fall von Spanien auch? Soll ich die dritte Frage gleich?
Nein. dos preguntas. La primera es eso de las exhumaciones, que después se empieza así un proceso de luto, así que sería como un entierro de vuelta, ¿no? Es como, y la pregunta es si están curas presentes, o si, o qué dice la Iglesia Católica respecto a eso. Uh-huh. Y la otra es de los partidos políticos que tú explicaste en tu texto, las posiciones oficiales, pero no hay un discurso inoficial dentro de los partidos o al margen.
Sobre la primera pregunta de si está presente un cura o bueno algún tipo de o si se hace algún tipo de acto religioso, eso es una cuestión solamente familiar. Nuestro trabajo acaba en el momento en que finaliza la exhumación y la identificación posterior.
Also ob ein Priester anwesend ist oder nicht, das ist eine reine familiäre Angelegenheit. Also das entscheiden die Familienangehörigen. Ihre Arbeit ist mit der Exhumierung und der Identifizierung der Leichen abgeschlossen.
Por tanto, respetamos la decisión familiar, pero no la compartimos, porque creo que a nivel, en España tendría que ser la Iglesia Católica una de las instituciones que debería solicitar que se abriesen las fosas comunes, pero ha hecho todo lo contrario, se ha posicionado siempre con la derecha y con la extrema derecha incluso, que están completamente en contra de lo que hacemos.
Also wenn die Angehörigen einen Pfarrer dabei haben wollen, dann respektieren sie das natürlich, obwohl natürlich die allgemeine Position für die katholische Kirche ja eigentlich andersrum sein sollte, nämlich dass die katholische Kirche die Massengräber sucht und öffnet und die Leute bestattet. Und das ist aber in Spanien natürlich genau andersrum. Also die katholische Kirche war immer auf der Seite der Rechten und der Faschisten.
Una de las, creo saber, no creo recordar, que una de las cuestiones de la doctrina católica, pues precisamente la de enterrar a los muertos, ¿no? Y la Iglesia Católica no solo colaboró a que estén en las fosas, sino que sigue colaborando a que permanezcan en ellas.
Und die katholische Kirche hat nicht nur dabei geholfen, die Menschen in den Massengräbern zu verscharren, sondern ist jetzt auch, arbeitet auch jetzt dagegen, dass man diese Massengräber wieder öffnet.
Pero vamos, no sé si insistí antes en que evidentemente nosotros respetamos la decisión de cada familia porque en ese proceso ya no intervenimos, pero vamos, puestos a pedir opinión, evidentemente no compartimos la decisión.
Aber eben, wenn es die Familie wünscht, dann ist auch ein geistlicher Beistand dabei.
Y la segunda pregunta ya no me acuerdo.
La segunda pregunta fue de los partidos políticos.
Ah, bueno, tampoco hay un... tampoco es que se escondan mucho a la hora de manifestarse. Hay una mezcla, evidentemente, en el Partido Popular tiene un discurso oficial, que es el de estar completamente en contra de este proceso, aunque a veces se hace algún gesto haciendo creer que está a favor, realmente está en contra.
Also eben der offizielle Diskurs der politischen Parteien ist eben, dass sie gegen diese Öffnungen sind. Obwohl es natürlich am Rande immer wieder positive Bekundungen gibt.
Cuando el juez Garzón inició la investigación en la Audiencia Nacional, los jueces de la Audiencia Nacional negaron la posibilidad de seguir investigando y hubo una manifestación pública del secretario general del Partido Popular. Se inició la investigación en la Audiencia Nacional para esclarecer los crímenes del franquismo y hacer y llevar a cabo todas las exhumaciones pendientes en España. Y luego sí.
Also es gab einen Versuch also von einem Bundesrichter eben diese Öffnungen voranzutreiben und zu unterstützen in
Audiencia Nacional.
Sí, Audiencia Nacional. Es el órgano supremo de los jueces, bueno, de la justicia.
Im obersten Justizhof.
Pero fue reprimido.
Sí, fue, bueno, fue paralizado. Fue declarado incompetente para hacerlo.
Es ist aber nichts dabei rausgekommen und also dieser Prozess ist niedergeschlagen worden.
Bueno, pues cuando sucedió eso, hubo unas declaraciones de Mariano Rajoy, que es el candidato a ser algún día presidente en España, diciendo textualmente que se alegraba. Que se alegraba de que ese proceso se paralizase. Yo entiendo.
Und Manuel Rajoy, also der Vorsitzende Mariano. Der Vorsitzende der PP, der Volkspartei, hat also dann gesagt, dass er freut sich, dass da nichts rausgekommen ist und dass das niedergeschlagen worden ist.
Yo entiendo que cuando un miembro importante de un partido como él se pronuncia de esa forma y nadie, absolutamente nadie, sale a rebatir sus palabras, es que está completamente de acuerdo con lo que dice. Eso en cuanto a las manifestaciones. En la práctica te puedo asegurar que...
Die Gesellschaft hat es auch nicht drauf reagiert, also es hat keine Massendemonstrationen oder so gegeben.
En la práctica yo puedo asegurar que, bueno, nosotros, por ejemplo, este lunes que viene, dentro de solo 4 días, vamos a hacer una exhumación.
Aber schon, also am Montag, also jetzt in 3 Tagen, findet die nächste Exhumierung statt.
Y bueno, la vamos a realizar en un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular.
Also zwar in einem Dorf, in einer Gemeinde, die von der Volkspartei regiert wird.
Tenemos un mandato superior de la justicia para llevar a cabo la exhumación.
Mit richterlichem Befehl oder Erlaubnis.
Tenemos yo creo que lo más legítimo de todo, que es la solicitud de los 3 familiares, hay 3 personas en la fosa.
Und eben auch mit der Bitte der Angehörigen und also Sie wissen schon, da liegen also 3 Familienangehörige drinnen.
Y tenemos el permiso de la persona que es la propietaria del terreno donde está la fosa común.
Und mit der Erlaubnis der Person des Besitzers von dem Grundstück, wo dieses Grab sich befindet.
Es lo que se necesita a la hora de abrir una fosa.
Das alles braucht man, um das Grab überhaupt zu öffnen.
Bueno, pues la alcaldesa es una mujer, la alcaldesa de ese pueblo, de la provincia de León, se niega a que nosotros llevemos a cabo la exhumación.
Aber die Bürgermeisterin von dem Ort, die weigert sich, dass die Exhumierung stattfindet.
Sin dar ningún tipo de motivo, yo pienso que estoy comentando los permisos que tenemos, pero con una simple solicitud familiar, solamente sabiendo que hay un familiar que reclama a su padre, no haría falta nada más.
Und eben also die Bürgermeisterin weigert sich ohne weitere Angabe von Gründen und da helfen auch die ganzen anderen Bestätigungen nichts. Obwohl eigentlich sollte es ja reichen, nur mit einer Anfrage von einem Familienangehörigen das zu machen.
Hemos denunciado el caso públicamente en los medios de comunicación a nivel local y también a nivel nacional.
Und also Sie haben diesen Fall öffentlich gemacht, also in den Medien, also regional und national.
Y ninguno de los superiores en el partido, del partido político al que representas, alcaldesa, se ha dignado a, bueno, a darle un toque de atención y a decirle que no actúe así.
Aber also niemand von den politischen Entscheidungsträgern hat sich irgendwie da zuständig erklärt oder Unterstützung angeboten.
Esa es la postura oficial del partido.
Das ist die offizielle Stellungnahme.
Otra cosa son sus militantes, estoy seguro que en buena parte están de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo, porque incluso seguramente alguno de ellos es familiar de un desaparecido.
Aber wie gesagt, also das ist die offizielle Position, aber die Leute, die sich politisch engagieren oder die in den Parteien mitarbeiten, die stehen doch immer wieder dahinter, weil es sind eben auch viele dabei, die selbst Angehörige verloren haben oder in den Massengräbern vermuten.
Al igual, y ya, con esto ya acabo, al igual que muchos miembros del Partido Socialista, que son hijos de personas que tuvieron un cargo relevante durante la dictadura, estoy seguro, ¿no?
Und eben auch und das ist also irgendwie zweigeteilt, ja, oder gespalten. Also es gibt viele Angehörige der sozialistischen Partei, die zwar einerseits Familienangehörige im Bürgerkrieg verloren haben, aber es gibt auch andere, die Familienangehörige haben, die während der frankistischen Diktatur Posten besetzt haben.
Y cuando ha habido en otro pueblo con un alcalde de ese partido o de otro partido que no sea el Partido Popular, cuando ha habido algún problema similar, ante cualquier reclamación en un medio de comunicación o ante cualquier declaración pública sobre lo que está pasando, ha habido una actuación superior dentro del partido y le han dicho a esa persona que, bueno, pues que actúe en consecuencia.
Aber wenn, also so ein Fall, wie der zuerst erzählte von dem Dorf, wo sich die Bürgermeisterin weigert, also in einem Ort vorkommt, wo die sozialistische Partei den Bürgermeister stellt, dann ist es meistens schon passiert, dass nachdem sie den Fall öffentlich gemacht haben und bekannt gemacht haben, dass dann von einer höheren Ebene in der Partei dann schon die Anweisung gekommen ist, also da die Genehmigung zu geben.
Okay, hier ist eine Wortmeldung.
Mir scheint, dass die entscheidende Frage in Bezug auf die Zukunft ist, wie die Enkel der anderen Seite die mit dieser historischen Schuld umgehen. Ob sie das überhaupt als Schuld sehen können, ob es eine gibt es erkennbare Anzeichen, dass die Enkelgeneration der Frankisten, der Phalangisten, dass sie in der Lage sind zu sehen, was passiert ist, woran ihre Großväter beteiligt waren, dass das Verbrechen waren. Also gibt es da irgendein Zeichen von Reflexion auf der anderen Seite? Das scheint mir eine ganz kardinale Frage zu sein. Und in diesem Zusammenhang habe ich noch zwei Fragen. Eine ist, Sie sprechen immer von den Angehörigen, die in diesen Massengräbern liegen. Es ist vielleicht, ja, man traut sich fast nicht, das auszusprechen, aber ich glaube, dass es einen moralischen Unterschied macht, ob unter diesen Angehörigen auch Frauen und Kinder sind, also ob diesen Massenerschießungen auch Frauen und Kinder zum Opfer gefallen sind oder ob es sich nur in Kombattanten gehandelt hat. Das macht, glaube ich, eine moralische Differenz, auch für die Enkel der anderen Seite. Und in dem Zusammenhang wüsste ich gern, ob Sie damit rechnen, dass die Schulbücher und überhaupt der Unterricht über diesen Aspekt der Zeitgeschichte in absehbarer Zeit revidiert wird, also ob da schon etwas in Gange ist.
An wen war die Frage? Dos preguntas. La primera es que ¿qué piensan los nietos de los franquistas? Y si sienten alguna culpa por lo ocurrido.
O sea, los nietos de los franquistas.
Los nietos de los franquistas. Uh-huh. Y la segunda es si en estos pozos comunes son solo hombres o también mujeres y chicos y hijos, si son luchadores, combatientes o civiles.
Uh-huh. Bueno, los nietos, evidentemente, como cualquier nieto en cualquier país, no son responsables, evidentemente, de lo que sus abuelos hayan podido protagonizar, ¿no?
Also die Enkel, und egal in welchem Land, sind einmal prinzipiell nicht verantwortlich dafür, was ihre Großväter getrieben haben.
Yo mismo tengo en mi familia algún simpatizante del régimen franquista y aquí estoy en Linz divinamente.
Und also er hat auch frankistische Familienangehörige und ja, ist jetzt hier also in Linz.
Eso, bueno, Por una parte, muchos de ellos nos están ayudando en la asociación, incluso muchos de ellos también han colaborado a abrir fosas que habían sido causadas precisamente por sus familiares. Aquí, seguramente, la persona que me acompaña, que es Ricardo Rey, podría contar unas cuantas cosas sobre el tema.
Und es haben auch manche Enkel von Frankisten dabei geholfen, die Massengräber zu finden und zu öffnen, bei denen ihre Großväter wiederum daran beteiligt waren an den Erschießungen.
Y después, bueno, decir que no había distinciones a la hora de causar víctimas. En las fosas comunes nos hemos encontrado de todo, desde, bueno. Pues,
und in den Massengräbern gibt es also keine Unterscheidung oder keinen Unterschied zwischen Kombatienten oder zwischen Kämpfern und zivilen Opfern, also Frauen und Kindern oder.
Las últimas fosas comunes que se, bueno, pues que se hacen en España, las últimas personas que son arrojadas a fosas comunes en España son precisamente los guerrilleros antifranquistas que combaten al régimen, pues incluso algunos hasta más allá de la década de los 50.
Und aber die jüngsten Massengräber, die stammen schon von Guerilleros, also von Untergrundkämpfern, gegen das frankistische System, und zwar also bis in die 50er Jahre.
Pasando por soldados del frente, que cuando acaba la guerra, muchos de ellos son recuperados para llevarles al Valle de los Caídos, pero una parte importante de ellos también continúa en esas fosas comunes.
Und also es sind auch Soldaten natürlich in Massengräbern begraben worden. Da sind aber viele schon exhumiert und eben in das Tal der Gefallenen schon überstellt worden.
Al finalizar la guerra, Franco instruye la causa general, que entre otras cosas lo que hace es llevar a cabo miles de exhumaciones en toda España de víctimas del bando franquista. Y se olvida evidentemente del otro bando, que son las víctimas que quedan en las cunetas que nosotros estamos sacando ahora.
Die Gräber der frankistischen Soldaten oder der Opfer der Frankisten, die sind eben schon nach dem Krieg geöffnet worden und die Leichen also wieder bestattet worden.
Por cierto,
und also die Gräber, die man jetzt noch findet, das sind also die von den republikanischen.
Por cierto, con el dinero de todos los españoles, toda esa labor de recuperación de los restos de fosas comunes se hace incluso con mandatos publicados en el Boletín Oficial del Estado. Todavía se puede consultar hoy la página del Boletín Oficial donde se ven toda esa serie de ayudas a las familias de los desaparecidos franquistas.
Son die frankistischen Opfer, also jetzt die von der frankistischen Seite, die Toten der frankistischen Seite, die werden also schon auch immer noch ausgegraben und das wird also auch veröffentlicht und das zahlt also der Staat die Ausgrabung und die Wiederbestattung.
Pero al contrario de lo que pueda parecer, donde hay más fosas comunes y donde quedan más personas por rescatar de esas fosas, es en provincias donde no hubo guerra. España, como visteis antes en el mapa que salía en pantalla, tenía líneas de frente, pero había otras zonas que estaban bajo control de uno u otro ejército donde no hubo guerra.
Und viele Massengräber befinden sich auch in Gebieten, wo überhaupt der Krieg nicht stattgefunden hat. Also wir sehen es ja auf der Karte, also wo nie Kampfhandlungen stattgefunden haben, aber die eben im Einflussbereich der einen oder der anderen kämpfenden Partei gelegen sind, und da kann man also dann schon einigermaßen sicher feststellen, wer die Toten sind.
Si nosotros pusiésemos nuestro mapa de actuaciones de la asociación, las exhumaciones que se han realizado, si lo pusiésemos sobre ese mapa, la inmensa mayoría de ellas quedarían dentro de la zona verde, bastante separadas de lo que es la línea de batalla.
Also dort, wo Sie Ausgrabungen durchführen, also wenn man da jetzt Punkte machen würde auf die Karte, dann würden die alle im grünen Feld liegen. Also
die grauen.
Sí.
Also in dem grauen, grauen-grünen, frankistisch beherrschten.
Se producen evidentemente en la retaguardia. Por ejemplo, nosotros.
Also die Massenerschießungen, die haben im Hinterland stattgefunden.
Yo soy de una provincia donde no hubo absolutamente nada de guerra, en la provincia de León, solamente en el norte, y la mayor parte de las exhumaciones que hemos hecho en la asociación pues han sido en esa provincia, también en Burgos, donde tampoco hubo guerra, Valladolid, Castilla-León en general.
Also er stammt aus León, und das ist eben auch eine dieser Provinzen, wo niemals Krieg war, oder eben die umgebenden Provinzen von Valladolid oder
sí, Burgos, Burgos, las zonas de
Castilla y León,
Galicia también.
Oder in Galicien auch.
Die Franco-Regierung die Verwaltung während des Bürgerkrieges,
sí,
die war doch in Burgos. Und ja, aber irgendwo musste da auch Kampfhandlungen gegeben haben. Oder haben die Burgalesen so empfangen? Oder waren die so frankistisch, weil sie so katholisch waren?
Claro, pero es un poco lo que yo estoy diciendo, que la mayor parte de las fosas comunes de los represaliados civiles se producen en la retaguardia. No se producen en zonas de conflicto, sino lejos de zonas de conflicto. Un poco con el afán de, bueno, de limpiar, entre comillas, la retaguardia. Solo por terminar la respuesta anterior, decir que, por ejemplo, este domingo se va a dedicar una calle en León, en la ciudad de León, a una mujer de 22 años y a un niño de 4 que eran madre e hijo y que fueron asesinados porque los franquistas no pudieron detener al marido de esa mujer y en represalia pues asesinaron a ella, a su niño de 4 años y ella embarazada pues de 6 o 7 meses. Es un poco la demostración de que tampoco le dolían prendas a la hora de llevar a cabo una represalia.
Also das nächste Grab, das sie öffnen werden, da liegt also eine ganze Familie drinnen. Also eben die Frau mit Kind und die Frau ist auch schwanger. Und also in dem Moment, wo also eine Repression stattgefunden hat, ist da nicht lange gefragt worden.
Y el gobierno, seguramente el gobierno de Burgos, de Franco en Burgos, tuvo mucho que ver con la enorme represión que hubo en esa provincia.
Und also, dass die Regierung von Franco in Burgos war, das hat sicherlich damit zu tun, dass dort große Repression geherrscht hat.
Si pusiésemos también la cantidad de víctimas en ese mapa, seguramente Burgos sería la que más aporta a la lista de víctimas que hemos exhumado ahora mismo.
Also und um Burgos herum haben Sie also die meisten Massengräber gefunden.
Möchten Sie vielleicht noch was zu den Schulbüchern sagen und wie der Unterricht in Spanien derzeit ausschaut, in den Geschichtsunterricht, wird also, das berücksichtigt?
Also viel kann ich da leider auch nicht zu sagen, weil ich selbst jetzt kein Schulbuchforscher bin, aber es gibt ja durchaus Schulbuchforschung, historische Schulbuchforschung als Subdisziplin gewissermaßen der historischen Wissenschaften. Die steckt aber auch in Spanien noch in den Kinderschuhen. Ich habe aber bei der Erstellung unseres Werkes hier auf einen relativ jungen Aufsatz von einem Schulbuchforscher in Valencia zurückgreifen können, der so eine ganze Serie von Schulbüchern seit dem Ende der Franco-Diktatur bis in die 90er Jahre hinein untersucht hat und eigentlich dabei festgestellt hat, dass, wenn auch relativ langsam, doch dort eine grundlegende Transformation stattgefunden hat, der Inhalte, der Begrifflichkeiten, die verwendet wird, von den frankistischen Begriffen wie Kreuzzug und nationale Erhebung, wie das immer hieß, dann hin zu neutraleren Termini und natürlich auch die Frage der Repression ist in den jüngeren Auflagen der Schulbücher in Spanien durchaus ein Thema. Dennoch ist es so, und das ist letztendlich auch für mich am Ende ein Rätsel, wie es dazu kommen kann, dass in der Tat immer wieder Umfragen gemacht wurden, jetzt auch in jüngster Zeit unter ganz, ganz jungen Spaniern und Spanierinnen hinsichtlich der Kenntnisse zur jüngeren Geschichte Spaniens. Und da war wirklich ganz, ganz häufig also totale Leere angesagt. Also man hat wirklich eine etwas, sagen wir mal, widersprüchlichen Befund. Auf der einen Seite ziemlich weit verbreitete Unkenntnis, insbesondere in der jungen Generation hinsichtlich der Geschichte des 20. Jahrhunderts in Spanien. Auf der anderen Seite doch durchaus eine ganze Reihe von jüngeren Schulbüchern, die diese Dinge alle sehr kritisch aufarbeiten, nach sagen wir mal, Kriterien, die also einem demokratischen Rechtsstaat des 21. Jahrhunderts in Westeuropa durchaus genügen würden, würde ich mal sagen. Ja, insofern, ich habe häufig das Argument gefunden, dass allein aus Zeitgründen eben man in der chronologischen Lehre der Geschichte, der spanischen Geschichte gewissermaßen in den letzten Klassen nie bis zum Bürgerkrieg und darüber hinaus gekommen ist. Ja. Ich kann das sozusagen aus meiner eigenen Erfahrung sagen, weil wir in der Tat auch im Gymnasium, wenn ich mich recht entsinne, nur bis zur Weimarer Republik gekommen sind. Also insofern wäre das vielleicht eine Parallele. Aber inwieweit das jetzt sozusagen für den Unterricht in ganz Spanien und in allen spanischen Schulen zutrifft, das mag ich vermag ich bei Gott nicht zu sagen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir werden jetzt zu einem Ende kommen. Ich möchte mich bedanken bei Ricardo und Santiago, dass er den weiten Weg von Lyon nach Linz gemacht haben, um uns von ihrer Arbeit zu erzählen. Und ich wünsche Ihnen viel Glück und viel Erfolg mit Ihrer weiteren Arbeit, mit der Vereinigung zur Wiedererlangung des historischen Gedächtnisses. Und hoffe, dass Sie Erfolg haben mit Ihrer Arbeit. Und ich wünsche Sören Brinkmann, dass sein Buch ebenso ein großer Erfolg in Spanien wird, wie er in Deutschland war.
Das wage ich zu bezweifeln, aber gut. Da gibt es zu viel Konkurrenz.
Was bleibt, ist noch sozusagen zwei Hinweise auf die nächsten Veranstaltungen. Also in einer Woche in Steyr diesmal wird uns sozusagen auch noch einmal sozusagen der spanische Bürgerkrieg beschäftigen. Günter Schweiger, ein Filmemacher, der aus Salzburg geboren ist und in Madrid lebt, hat vor einigen Jahren, 2005, einen Film gemacht über ein Dorf in Spanien, wo er die Exhumierungen sozusagen von Bürgerkriegsopfern in diesem Dorf dokumentiert und wie auch dieses Dorf sozusagen auf diesen Prozess der Wiedererinnerung sozusagen reagiert. Und dieser Film heißt Der Mord von Santa Cruz. Und die Veranstaltung läuft unter dem Titel von Santa Cruz nach Enzleiten, weil wir sozusagen den Bogen spannen wollen von Spanien zum Umgang mit dem Bürgerkrieg vom Februar 34 in Steyr und untersuchen wollen und die Frage stellen wollen, gibt es ähnliche Mechanismen sozusagen der Aufarbeitung, der Verdrängung, sozusagen auch darüber, wie in den Familien, in den jeweiligen Orten über den Bürgerkrieg gesprochen worden ist. Dazu wird neben Günter Schweiger wird noch Franz Obel anwesend sein und Erich Hackl bei der Diskussion. Und noch ein Hinweis auf den 5. März, da wird der Film Partigiano Johnny gezeigt werden, allerdings nicht wie im Programm angekündigt hier, sondern im Kino, im City-Kino, nicht weit von hier. Und wir werden danach wieder hierher kommen, um sozusagen über den Film zu diskutieren. Ich darf mich bedanken bei Ihnen, dass Sie gekommen sind und freue mich schon, wenn Sie vielleicht nächste Woche in Steyr dabei sind oder sonst in 2 Wochen wieder hier im Kepler-Salon. Danke vielmals.